Willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity und heute wieder mit dem Ronny Stöferle. Servus, Ronny.
Servus, Nico.
Wir gehen rein ins Eingemachte. Wir sprechen über Gold versus Bitcoin. Wir machen ein Duell. Gold-Fan gegen Bitcoin-Fan, aber ich sag's euch gleich, es ist eher ein freundschaftliches Gespräch, Vor- und Nachteile, philosophische Abwägungen. Wo stehen wir bei der Adoption von Bitcoin versus Gold? Wo kann der Bitcoin-Preis hingehen? Wo kann der Gold-Preis hingehen? Woher kommt überhaupt dieses Interesse an hartem Geld, an Sound Money? Was läuft falsch in der Welt? Und ja, da gehen wir durchaus tief rein in die philosophischen Betrachtungen über Lebenszeit, Familie, Zeitpräferenz, wozu braucht man dann eigentlich Geld und Kapital, um sich ein gutes Leben zu machen, und warum sind immer noch sehr viele Menschen damit beschäftigt, das alles zu ignorieren und in der Fiat-Welt sich abzustrampeln. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es einfach ein entspanntes Gespräch war, angefangen bei Bitcoin und Gold, aber dann wir sprechen uns am Schluss auch natürlich über AI und über das Deflationstheorem von Jeff Booth, das uns alle sehr, sehr beschäftigt. Und wir sprechen natürlich auch über Bitcoin, über Self-Storage, über den Bitcoin-Preis und über die Möglichkeit, dass man bei Coinfinity mit 21% Ersparnis rechnen kann, wenn man den Code Was Bitcoin bringt nutzt. Das kennt ihr natürlich, coinfinity.co, der Code Was Bitcoin bringt. Das unterstützt auch den Kanal, so wie übrigens auch Incrementum bereits seit Tag 1 Partner des Kanals ist. Danke dafür, Ronne.
Sehr gerne.
Und jetzt hauen wir rein mit dieser coolen philosophischen Folge zu Bitcoin und Gold. Willkommen zurück, Ronny Stöferle von Incrementum.
Servus, Nico.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Die geübten Zuseherinnen und Zuseher wissen, wir haben nur kurz Pinkelpause gemacht nach der letzten Folge. Aber du bist mich in der letzten Folge gefragt, ob es Bitcoin eigentlich geben wird, wenn wir gutes Geld hätten. Was meinst du damit?
Naja, wenn wir in einem, sage ich mal, gesunden Geldsystem wären, ja, wo es all diese Exzesse eben nicht gäbe, ob dann Satoshi Nakamoto auf die Idee gekommen wäre, überhaupt etwas Digitales zu schöpfen, das natürlich auch Gold nachempfunden ist.
Ich sage immer, wenn du wissen willst, was Bitcoin ist, sage ich immer, also die D-Mark für die ganze Welt. Was natürlich nicht ganz passend ist, weil es natürlich mehr als die D-Mark ist, aber es ist irgendwie, die D-Mark steht für dieses gute Fiat-Geld, dieses harte Fiat-Geld, dieses wir können es doch, regelbasiert, es geht ja doch, aber eben nur dann, wenn es die Deutschen machen, die Westdeutschen alleine, dann, das hat funktioniert.
Na, war Satoshi eigentlich ein Goldbug?
Vielleicht war er ein deutscher Protestant. Erstmal Butter vor die Fische, wohin steigt der Bitcoin-Preis, wohin steigt der Goldpreis, was ist dein Szenario?
4.800 US-Dollar per Ende dieser goldenen Dekade, das ist das offizielle Kursziel für Gold. Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, Kursziele sind Schall und Rauch. Wenn man sich die Volatilität anschaut, ja, mit denen die großen Banken ihre Kursziele anpassen, ja, also da kann man Kursziele eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Was wir im 2020er Gold Report gemacht haben, damals haben wir gesagt, wir stehen vor einer goldenen Dekade. Und wir haben auf Basis dieser Einschätzung, die jetzt nicht ganz schlecht war, seitdem hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt, haben wir gesagt, okay, wir entwickeln ein monetäres Bewertungsmodell für Gold. Und dann schauen wir uns an, wie sich beispielsweise historisch gesehen die Geldmenge entwickelt hat, in diesem Falle M2. Und dann rechnen wir ein konservatives Kursziel für Gold bis zum Ende der Dekade.
Das ist 4,8.
Das ist 4.800 im Basisszenario. Das heißt, wenn die M2-Geldmenge eher so im moderaten langfristigen Durchschnitt steigt. Wenn jetzt eben der Big Print kommt, ja, wenn vielleicht eben auch eine zweite Inflationswelle kommen sollte, dann wäre es an der Zeit, da das Kursziel nach oben anzupassen, und das wäre eben für das inflationäre Szenario, wären es 8.900 US-Dollar.
Das ist schon nicht schlecht. Selbst wenn man Bitcoin gewohnt ist. Ich weiß, viele Bitcoiner werden jetzt sagen, und das nehmen wir quasi schon unseren Cage-Fight vorweg, wenn jetzt sagen, ja, das Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren oder 5 Jahren, was ist das schon? Ja. Aber gut.
Na, ist halt auch eine deutlich größere Asset-Klasse. Ja. Also mal 10 circa, das heißt, man braucht halt einfach mehr, damit da wirklich Dynamik reinkommt. Also 4.800 bzw. 8.900, ja. Und dann haben wir im Bitcoin-Kapitel haben wir so eine Matrix einfach aufgezeichnet, ja, wo wir sagen, okay, bei jetzt circa 10% der Goldkapitalisierung hat Bitcoin noch für sich inne. Das wird unserer Meinung nach steigen, dieser Marktanteil quasi für, also sagen wir, der ganze Sound-Money-Kuchen, ja, der wird unserer Meinung nach wachsen, weil eben einfach der Bedarf nach Sound-Money, nach hartem Geld auf Basis unserer Szenarien einfach steigen wird. Ja. Aber quasi die Pizzaschnitte oder das Kuchenteil, ja, vom Gesamtkuchen, das wird bei Bitcoin größer werden in Relation zu Gold. Und wir haben dann auf Basis eben von dieser Matrix, sagen wir, wenn wir 50% Marktkapitalisierung erreichen und 4.800 US-Dollar Kursziel für Gold haben und natürlich auch berechnen, wie sich das Angebot auswirken wird. Das ist ja bei Bitcoin im Code drinnen, ja. Also das ist quasi Gott gegeben. Und bei Gold kann man eben auch mit 1,6% langfristig rechnen. Dann kommen wir bei 925.000 Dollar je Bitcoin an.
Das heißt fast eine Million.
Fast eine Million, ja. Das klingt jetzt natürlich nach brutal viel. Ich halte es aber für realistisch, ja. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Stimmung aktuell ist, obwohl wir eigentlich an den Allzeithochs kitzeln, also es ist jetzt nicht die große Mania. Also da sind wir noch von so einer Mania-Phase, wie wir es ja schon einige Male erlebt haben, da sind wir noch weit entfernt. Klar, es klingt jetzt nach wahnsinnig viel, aber kategorisch ausschließen würde ich es nicht, denn Fakt ist, die institutionellen Investoren haben noch nicht einmal annähernd begonnen, wirklich signifikant Kapital in Bitcoin zu allokieren.
Und es geht ja eben nicht um die Frage, wie viele Leute kaufen Bitcoin, sondern wie viel Kapital kauft Bitcoin. Das ist das eine. Das zweite ist halt, ist es wirklich so viel? Ja, weil jetzt mal konservativ betrachtet, du gehst ja erstens davon aus, dass Gold auch steigt. Das heißt, dass quasi, wie du richtig sagst, dieser Sound-Money-Kuchen größer wird. Das ist ein schönes Bild, auf das ich gleich zurückkommen möchte. Und andererseits, es gibt ja Leute, die haben erlebt, dass Bitcoin von 100 Dollar auf 20.000 gestiegen ist und dann später auf 60, 100, also der Schritt von 100.000 auf 1 Million ist ja unter Anführungszeichen nur eine Verzehnfachung. Das ist ja quasi für lang gediente Bitcoin-Investoren fast schon langweilig, wenn man es ganz ehrlich sagt.
Ja, wobei natürlich auch, ich meine, der Markt entwickelt sich ja und wir haben es jetzt natürlich gesehen, einerseits einmal mit der politischen Bedeutung von Bitcoin, aber andererseits eben auch, dass Bitcoin jetzt an der Wall Street angekommen ist. Ja. Und ich glaube, so in so eine klassische Asset Allocation wird Bitcoin immer mehr einfließen, speziell eben so bei Jüngeren. Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben ja seit 5 Jahren eben einen Fonds, der physisches Gold mit Bitcoin kombiniert, 75% physisches Gold, 25% Bitcoin, Cold Storage, mit einem Rebalancing. Wir haben einen zweiten Fonds, der Gold, Silber und Bitcoin kombiniert. Und das war ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Und Marc und ich sind da durch die Lande getingelt und haben irgendwie den Case gemacht für Sound Money. Vor einigen Wochen ist eine kleine Schweizer Pensionskasse jetzt einmal eingestiegen. Ja. Und das hätte es vor 2, 3 Jahren hätte es noch nicht gegeben. Ja. Weil man darf auch die Entscheidungsprozesse innerhalb von solchen Gremien darf man nicht vergessen. Ja. Also das ist jetzt nicht alles rein analytisch. Da geht es natürlich auch darum, wie sind die Hierarchien. Ja. Die Älteren sind tendenziell wahrscheinlich eher kritisch. Ja. Die Jüngeren sind vielleicht offener, aber die haben eigentlich nichts zu sagen. Also da merkt man schon, je kleiner die Strukturen, desto offener. Und deshalb, wie gesagt, also dass da so eine kleine Schweizer Pensionskasse, was für österreichische Verhältnisse noch immer viel Geld ist, dass die jetzt einmal mit einer Mini-Allokation bei uns eingestiegen sind, das ist schon auch ein Zeichen der Zeit.
Und da habt ihr natürlich dann diesen Vorteil, dass man das intern verkaufen kann, nicht wir kaufen Bitcoin, sondern wir investieren in diese Strategie, die Sound Money Strategie. Ah, da ist ein bisschen Bitcoin drin. Ist uns gar nicht aufgefallen, so genau. auf die Tour. Na, das ist doch super. Also das ist quasi, weil ihr macht in euren Fonds eigentlich etwas, das Michael Saylor jetzt auch macht, auf eine andere Art und Weise. Ihr öffnet quasi den Bitcoin-Markt für die traditionellen Anleger und auch noch Gold, weil auch Gold ist ja eigentlich etwas, das auch von institutionellen Investoren so gar nicht gekauft wird, oder?
Ja, überhaupt nicht. Gar nicht. Also Ich meine, bei Strategy ist es ja lustig, ja, dass jetzt beispielsweise die SNB dann halt eigentlich über Umwege jetzt plötzlich, also die Schweizer Nationalbank, ja, wieder Bitcoin hält, ja, und dass so eigentlich Bitcoin quasi auch im institutionellen Anlageuniversum immer bedeutender wird, weil es eben in großen Indizes drinnen ist, ja, und somit in den ETFs. Ja. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen so das trojanische Pferd, das finde ich ganz lustig.
Das ist schon gut gemacht.
Und bei Gold ist es natürlich so, also Nico, ich habe 2007 den ersten in Gold with Trust Report, damals bei der Erste Bank geschrieben. Damals hieß es, Gold zahlt keine Zinsen, Gold kann man nicht essen, Gold ist totes Kapital. All diese Argumente höre ich noch immer. Auch damals hieß es, wo Gold, glaube ich, bei 560 die Unze war, Gold ist bereits zu teuer. Also all diese Sätze höre ich noch immer. Insofern hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Und institutionelle Investoren können, wollen und dürfen meistens gar kein physisches Gold halten. Also da gibt es eben diese finanzielle Repression, wo sie dann beispielsweise Gold-ETFs vielleicht halten können, Zertifikate, vielleicht Minenaktien, aber physisches Gold ist für viele institutionelle Investoren einfach nicht investierbar.
Außer Zentralbanken, die dürfen.
Die dürfen, ja.
Gut. Zeit für unser kleines freundschaftliches Duell. Jetzt war diese Einführung deswegen so wichtig, weil ich möchte dich auch davor schützen, wenn du sagst, Gold, wenn du jetzt quasi argumentierst pro Gold, dass wir sind beide Fans von Kartengeld. Ja? Und ich finde, dass gerade wenn man von der Goldseite kommt, das Wort Goldberg verwenden wir jetzt nicht, wenn man auf der Goldkarte kommt und man beweist diese, sage ich mal, mentale Flexibilität, sich Bitcoin gegenüber zu öffnen, hat man ja zum Beispiel schon einen Vorteil gegenüber Peter Schiff. Mhm. Ja, auf ihm herumzureiten, vielleicht macht das auch absichtlich, keine Ahnung.
Hundertprozentig.
Weil er hat wahrscheinlich verstanden, da Antagonisten zu spielen, bringt ihm mehr Aufmerksamkeit, als der fünfte, ja, Bitcoin-Hansel von, ja, links zu sein. Okay, fair enough. Ja? Aber er sagt halt dann auch viele Dinge, die Bitcoin auf die Beine treiben. Vielleicht ist das Absicht, ich weiß es nicht. Aber trotzdem finde ich es wichtig, jetzt mal ein freundschaftliches Duell zu machen. Ja, du spielst auf der Goldseite, ich spiele auf der Bitcoin-Seite. Das passt doch gut. Du bist Rapidler, ich bin Austrianer. Ich muss dich ein bisschen provozieren. Ja, ich kitzel das jetzt ein bisschen aus dir raus. Soweit ich mich erinnern kann, ist die Austria fast Meister geworden und Rapid fast abgestiegen in der letzten Saison.
Es ist Fake News, das, ja.
Da hat ChatGPT wieder halluziniert.
Aber das ändert jetzt natürlich die Lage, Nico. Ich wusste nicht, dass du Australier bist.
Nein, ich habe mir das aufgehoben nach 15 Jahren, damit ich dich ein bisschen aus
der Reserve lassen kann. Dann gehen wir auf die
Blutwiesen. Ja? Okay, wunderbar. Also, die Diskussion ist aus der Perspektive derer, die sagen, wir brauchen hartes Geld gegenüber weichem Geld, egal. Aber du hast mich gefragt, warum würde es Bitcoin geben, wenn wir gutes Geld hätten. Das ist ja eigentlich schon ein Argument gegen Gold. Weil du gesagt hast, weil Gold sollte ja eigentlich gutes Geld sein. Was ist da schiefgegangen?
Na, nichts ist schiefgegangen. Nichts ist schiefgegangen. Und ich glaube, wir sehen jetzt so eine schleichende Remonetarisierung, wenn man sich anschaut. Einerseits einmal, wie viele Nationen jetzt Gold kaufen, ein bisschen so wie die Eichhörnchen, ja, die sich quasi auf irgendetwas vorbereiten, auf einen harten Winter. Also dieser Hattrick, ja, wenn wir im Fußballjargon bleiben, also ja, dreimal in Folge Käufe von mehr als 1000 Tonnen Gold. Das ist schon massiv. Also wir kaufen circa ein Drittel der jährlichen Goldförderung. Das ist nicht wenig. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass private Investoren auch hier in erster Linie in den Emerging Markets, China, Indien, arabischer Raum, massiv Gold kaufen und auf der anderen Seite aber die westlichen Notenbanken Gold nicht verkaufen, sondern Gold repatriieren, ins eigene Land wiederholen, als Ausdruck quasi dieses Vertrauensverlustes, dass ich mein Gold nicht mehr in London ausschließlich lagern möchte oder in New York, wie im Falle der Deutschen, sondern eben es wieder zurück innerhalb der eigenen Grenzen halten möchte. Da würde ich schon sagen, dass es so eine stille Remonetarisierung von Gold gibt. Auch wenn man sich anschaut, was da jetzt aus dem Weißen Haus kommt, ja, glaube ich schon, dass die Bedeutung von Gold eigentlich in den letzten Monaten und Quartalen massiv gestiegen ist.
Aber Gold hat im Gegensatz zu Bitcoin eine Inflationsrate. Und wenn der Preis steigt, kann ich rausgehen und nach mehr Gold buddeln. Da reden wir noch gar nicht von Asteroiden. Das kommt als mein nächstes Argument.
Hast du schon mal in Minenaktien investiert?
Bitcoin-Medienaktien, aber das ist, die sind genauso mühsam wie Gold-Medienaktien. Ich hatte auch mal Gold-Medienaktien.
Also ich sitze im Board von zwei Minenaktien, also von zwei Developern bzw. Explorern. Ich beschäftige mich wahnsinnig intensiv mit Minenprojekten und ich kann das sagen, da kann so wahnsinnig viel schief gehen. Also es ist wahrscheinlich die anspruchsvollste Asset-Klasse, die ich kenne, ja, weil es einerseits extrem top-down ist. Das heißt, wenn ich jetzt im Bärenmarkt von Gold bin, dann brauche ich keine Minenaktien halten. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Investment, wo man bottom-up wirklich viel verstehen muss. Ja. Es kann so viel schief gehen. Es gibt politische Risiken natürlich. Ja. Minen sind meistens eben nicht von der Infrastruktur her gleich neben der Autobahn, wo du einen tollen Zugang zu Strom und Wasser und Arbeitskräften hast. Du hast Umweltrisiken natürlich, ja. Du hast fürchterliche Managementteams, ja. Du hast Finanzierungsrisiken, Zinsrisiken. Du hast das Goldpreisrisiko, du hast das Aktienmarktrisiko. Also insofern ist es eine sehr, sehr komplexe Assetklasse, die man unserer Meinung nach wirklich aktiv timen muss. Aber wenn man sich anschaut, wie lange es dauert im ganzen Zyklus, ja, von der Entscheidung, okay, ich möchte jetzt Gold fördern, bis zur Förderung der ersten Unze, da vergehen Dekaden. Also das heißt, selbst wenn man jetzt beim Goldpreis von roundabout $3,300 sagt, ich möchte jetzt ein Goldvorkommen entwickeln, also dass du da die Förderung beginnst in unter 5 Jahren, ziemlich unwahrscheinlich. Ja.
Das heißt, dieses Argument, dass von den Bitcoinern, dass es quasi Gold durch Inflation auch dilutet werden kann, ist zumindest eine Time-Lag-Komponente drinnen. Aber stimmen tut es trotzdem.
Einerseits ein Time-Lag, ja, wenn man sich jetzt ganz langfristig historisch anschaut, ja, sieht man, der Goldbestand wächst jedes Jahr mit 1,8%. Seit dem Jahr 1900 haben wir uns das angesehen. Ja. Also 1,8% ist die natürliche Inflationsrate des Goldbestandes.
Ja.
Wenn man sich jetzt anschaut, relativ zur M2-Geldmenge, die ist einerseits nicht so stabil, weil bei Gold sind es dann vielleicht einmal 1,9%, dann sind es wieder 1,4%. Ja. Bei Fiat Money ist es halt einfach wesentlich volatiler und M2 wächst im Schnitt, glaube ich, seit 1971 mit 8%. Also da siehst du schon relative Knappheit. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch kein Zufall, dass im Endeffekt Aktien im Schnitt so 7-8% hergeben. Ja. Also sie kompensieren
sagen, ja.
Eigentlich ja die Fiat-Inflation. Ist es jetzt relativ gesehen zu Bitcoin? Jetzt ist die Inflationsrate geringer, ja, von Bitcoin im Vergleich zu Gold. Ja. Ist so, ist absolut. Und deshalb glaube ich eben auch, wer immer Satoshi war, der hat Gold, der hat unser Geldsystem, der hat Austrian Economics wahnsinnig gut verstanden.
Alter, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, die Frage ist auch, ob du das Geldsystem und Gold oder Fiat Money verstehen kannst, ohne quasi Gold zu verstehen.
Genau.
Ja, du musst ja irgendwo eine Perspektive haben. Und ich glaube, dass das, wenn man jetzt schon mental ist, es, und da ist Bitcoin natürlich schwierig noch, aber es wird, wir Gold, Bitcoin, Bucks, was auch immer, haben ja eine Perspektive auf die Welt. Wenn du die Welt durch die Dollarbrille siehst, das ist alles so schwammig und schlecht zu erkennen, weil ständig sich die Parameter ändern. Aber was ist jetzt, die Asteroiden bist du nicht eingegangen, weil das ist auch eines der Argumente. Also Elon Musk fliegt mit auf einer Rakete auf einen Asteroiden und kommt mit der doppelten Goldmenge zurück. Was machen wir dann mit dem Metall?
Wir hatten lustigerweise letztes Jahr ein sehr spannendes Kapitel über Deep Sea Mining.
Mhm.
Auch sehr spannend. Mining am Meeresgrund und dann eben auch Asteroiden-Mining. Und ich war am Anfang auch sehr skeptisch. Aber, sagen wir, ab dem Jahr 2050 wäre es durchaus möglich, ja, dass man dann wirklich Mining betreibt auf Asteroiden. Ja. Also man kann es, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Das Spannende daran ist halt nur vom Preismechanismus her, man würde da jetzt nicht nur, was Gold betrifft, ja, auch seltene Erden, Kupfer, was auch immer, ja, man würde so wahnsinnig viel meinen, dass es den Preis auf der Erde komplett kaputt machen würde. Ja.
Ja, genau.
Also deshalb, was ist jetzt das Incentive für einen Elon Musk oder wen auch immer, ja, wenn es jetzt vielleicht nicht gewinngetrieben ist, da eben ins Mining einzusteigen, und da halt auch wahrscheinlich Billionen zu investieren. Ja. Also, aber wie gesagt, ich würde es jetzt, das ist ein ganz spannendes Thema, ich würde es nicht kategorisch ausschließen.
Ich würde halt so weit gehen zu sagen, naja, Moment, die seltenen Erden brauche ich ja. Keine Ahnung, die Metalle, die Industriemetalle, die ich mir dort holen kann, die brauche ich ja, um meine Elektroautos und meine Handys und was auch immer zu bauen. Wenn das Gold in erster Linie sein monetäres Premium ist, das brauche ich ja nicht, weil ich habe ja Bitcoin. Ich habe ja diesen Ledger, mit dem ich das bereits betreiben kann, wo ich diese Knappheit habe. Das heißt, ich hätte ja gar keinen echten Incentive, da jetzt groß den Goldpreis zu crashen, weil, wie gesagt, es ist ja schon da. Die monetäre Rolle von Gold kann Bitcoin übernehmen auf der Erde.
Ich glaube nicht als Geldmonopolist. Also das sehe ich auf Sicht der nächsten Dekaden nicht. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Bitcoin immer mehr vom Sound-Money-Kuchen quasi für sich vereinnahmt. Aber ich glaube nicht, dass der ganze Kuchen dann ausschließlich Bitcoin sein wird. Ja. Also vielleicht in 30, 40 Jahren, ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen, ja, aber so wie ich die Leute rund um den Globus kennengelernt habe, glaube ich es nicht. Ich glaube, die Haptik ist was ganz was Wichtiges, gerade in unserer Welt, ja, die halt immer mehr von digitalen Dingen beeinflusst wird. Ja. Und es ist halt, ich meine, du kommst aus dem Zeitungswesen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Da hat es ja auch immer geheißen, ja, die Leute werden jetzt ihre Zeitung nur am Tablet mehr lesen. Ja. Ich weiß nicht, was die Zahlen jetzt sind, ja, aber ich habe meine Zeitung noch immer gern in physischer Form. Ich lese auch gern richtige Bücher und nicht alles am Kindle. Und ich glaube auch, dass sich das bei mir nicht so schnell ändern wird. Jetzt kann man natürlich sagen, der Stöffele ist eigentlich auch schon ein alter Sack. Und bei der jungen Generation ist es anders. Meine Kinder lesen noch immer normale Bücher, ja, und kriegseln rein. Also da glaube ich so, dass diese Haptik und dass man eben eine Goldmünze anfassen kann. Ja, und jeder, den ich kenne, ja, der mal so eine Goldmünze oder einen Bahn in der Hand gehabt hat, ja, der hat zu lachen begonnen, ja, der hat zu strahlen begonnen. Ich glaube nicht, dass diese Faszination, die die Menschheit seit zigtausenden Jahren hat, dass die auf Sicht der nächsten Dekaden einfach so verschwindet. Ich glaube es nicht.
Aber relativ, also wir sind uns einig, also es ist kein sehr leidenschaftlicher Fight in dem Sinne, dass wir uns wirklich an die Gurgel gehen. Aber wir sind uns einig, dass quasi Bitcoin einen größeren Teil des Kuchens sich holen wird. Also das quasi relativ zu Gold, das haben wir ja auch schon gesehen. Und da muss ich dann auch kurz auch...
Das heißt aber, entschuldige, dass ich...
Ja, nein, bitte.
Das heißt auch, dass der gesamte Kuchen größer werden,
ja, genau,
kann. Ja?
Und ja.
Der Kuchen wird wahrscheinlich, wie wir es zuvor auch schon gesagt haben, ja, also das ist jetzt kein Plädoyer gegen Aktien beispielsweise, ja, sondern das Kapital, die Kapitalströme werden aus dem Fixed-Income-Bereich kommen, ja, aus den Anleihen.
Ja.
Also das ist eigentlich wirklich der ganz große Kuchen, ja, der da jetzt verteilt wird in Richtung Sound-Money-Kuchen.
Die Gold-Bugs, Entschuldigung. Die Bitcoin-Fans, ich bin schon ein bisschen verwirrt, viele Bitcoin-Fans sagen, ja, also das absolute Mindestziel von Bitcoin ist Parität mit Gold, was die Marktkapitalisierung betrifft. Das würde dann bedeuten, nach der Hochrechnung, die wir vorher besprochen haben, hätten wir dann quasi nicht nur 50%, sondern bei einem Goldpreis von 4.800, 5.000 Dollar hätten wir dann bei Parität fast 2 Millionen pro Bitcoin. Okay? So. Das Problem bei dieser Denkweise ist ja nur, dass quasi, dass da wird immer so getan, also da müsste sich ja quasi, der Sound-Money-Kuchen müsste sich ja verdoppeln, um dorthin zu kommen, das meine ich damit. Weißt du, was ich meine? Das ist quasi, Gold bleibt ja dort, wo es ist, um als größte Ordnung für Bitcoin zu gelten. Das heißt, wir hätten dann einen Sound-Money-Kuchen von, korrigiere mich, wenn ich mich irre, was ist die Marktkapitalisierung bei Gold?
22 Billionen jetzt.
Jetzt,
ja.
Aber wenn es auf 5.000 geht, sind wir bei...
Ein bisschen mehr über... kann man sagen, 3.500 oder 35 Billionen.
38 Billionen sind es. Ich habe ja ChatGPT vorher gefragt, das sind 38 Billionen. Das heißt, wir hätten dann einen sagen wir, machen wir 40, damit man Public Math es vereinfacht, dann hätten wir einen Sound-Money-Kuchen von 40 Billionen. 40 Billionen nur Gold, 80 Billionen von einer Gesamtkapitalisierung von jetzt ungefähr 900. Das wird dann sein, keine Ahnung, ein bisschen mehr. Also wir reden davon, was ein bisschen weniger als 10% des gesamten Asset-Volumens global.
Naja, ja. Man darf aber auch nicht vergessen, ja, dass dieser ganze, der restliche, also der Not-Sound-Money-Kuchen, der wird wahrscheinlich auch wachsen, ja, weil wir es einfach systemisch benötigen. Ja. Wir haben einmal über die Exeter-Pyramide gesprochen. Ja. John Exeter war ein Ökonom, der auch für die Federal Reserve gearbeitet hat. Und der hat gesagt, dass im Endeffekt ist unser Geldsystem so eine invertierte Pyramide, ja, die halt so am Kopf steht. Ja.
Ja.
Wo oben halt irgendwie so illiquide Assets sind, vielleicht Private Equity, Staatsanleihen natürlich auch, ja, und dann gibt es immer weiter runter, dann hast du auch irgendwann Equities und dann hast die verschiedenen Geldmengenaggregate etc. Also da geht es quasi dann immer, wird der Trichter immer kleiner und ganz unten ist dann halt quasi die Basisgeldmenge, das ist eben schnelle Dollarliquidität etc. Und er sagt, und da wird er oft fälschlich zitiert, die Spitze ist eben nicht Gold, sondern Gold ist außerhalb der Pyramide, also ist nicht Teil dieser Pyramide. Und normalerweise ist es eben so, im Zuge von Crashes an den Kapitalmärkten, ja, Rezessionen, da geht eben in diesem Trichter, geht eigentlich Kapital, fließt raus aus den oberen Teilen der Pyramide, immer weiter hinunter, ja, da wird eben klassisch, wird eben der Dollar gesucht, Treasuries gingen fester, man sucht etwas, das hohe Liquidität, hohe Stressliquidität hat. Und wenn man jetzt quasi die Annahme tätigt, dass der obere Teil, der wächst einfach so konstant weiter, aber unten Gold und Bitcoin, und das haben wir zum ersten Mal heuer grafisch dargestellt, dann kann man sich auch ein bisschen so das Potenzial wirklich bildlich vorstellen, ja, dass da eben noch wahnsinnig viel Potenzial für Sound Money schlummert. Und man darf auch nicht vergessen, Nico, dass de facto von den wesentlichen Investoren, da ist noch niemand wirklich allokiert. Ja. Also wir zeigen eine Studie von der UBS, dass Family Offices beispielsweise jetzt knapp 2% in Gold allokiert haben. Ja, Bitcoin kommt da gar nicht vor, ja.
Ist gar nicht gefragt worden. Weil sie haben 98% in Bitcoin, aber es hat sich keiner gefragt.
Und bei...
War ein Scherz.
Bei anderen institutionellen Investoren, Versicherungen, Pensionskassen etc. wird es jetzt ähnlich sein, ja. Und ich glaube, das ist im Endeffekt, das ist auch der langfristige Case, ja, dass viel aus dem Kuchen Fixed Income, Anleihen, vielleicht auch Private Equity und all diese Dinge hineingeht in eben diesen relativ gesehen nach wie vor sehr, sehr kleinen Kuchen, der aber aufgrund des Codes und aufgrund der Geologie relativ gesehen sehr, sehr schwach wächst. Ja. Also diese relative Knappheit, ich glaube, das ist das ganz wesentliche Unterscheidungskriterium.
Also entscheidend ist, was du meinst, ist die Knappheit relativ zum Rest der Assets und gar nicht so stark, ob jetzt Gold oder Bitcoin ein wenig knapper ist. Für Gold spricht in erster Linie natürlich seine Historie, seine Etabliertheit, was aber auch ein Nachteil sein kann, weil es besteht eine gewisse Kontrolle auch durch die Staaten, eine gewisse Einflussnahme. Wenn 30.000 Tonnen in den Kellern der Notenbanken und sie kaufen noch mehr und auch in der Praxis. Also das möchte ich schon betonen, dass wir natürlich in einer digitalen Welt in der Praxis mit Lightning-Netzwerk und anderen schichtweise Dings können wir Bitcoin als wirklich Bitcoin nutzen, während ich Gold eben nicht als Geld nutzen kann. Und zwar nicht nur erst im Internet nicht, ich konnte es vorher schon nicht nutzen.
Ja, aber also meiner Meinung nach ist die Zahlungsmittelfunktion untergeordnet. Sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist.
Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Dieses Argument, möglich. Naja, in der Krise, da habe ich dann kein Gold, da habe ich Silber, weil da kann ich dann beim Bäcker dann die Brötchen kaufen, ja, ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Und so wie ich die Bitcoin-Welt kenne, ja, das sind viele vielleicht Idealisten und sagen, ja, ich kaufe jetzt da ein bisschen was in Bitcoin und nutze eben die Technologie. Aber im Endeffekt, wenn wir uns ehrlich sind, will jeder eben Gresham's Law, ja, man spart im guten Geld, ja, und gibt das schlechte Geld aus.
Aber wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich beispielsweise auf Parität mit Gold komme, wenn wir auf Augenhöhe sind und dann auch eine gewisse Stabilität drinnen haben und auch das mit dem geht ja einher, dass dann quasi auch eine weltweite Anerkennung dieser Kaufkraft von Bitcoin da ist, dann hast du doch automatisch auch den Incentive, es als Geld zu nutzen, weil ich möchte dann mein Produkt vielleicht an die Bitcoiner verkaufen und die haben schon Bitcoin, da muss ich nicht vorher noch durch den Dollar gehen. Und wenn ich durch den Dollar gehe, habe ich ja Bitcoin verkauft, um etwas zu kaufen, habe es ja quasi als Zahlungsmittel genutzt. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, dass ich das ich kann im Internet, ich kann jetzt sofort einkaufen gehen mit Bitcoin, theoretisch.
Machst du's?
Naja, das Problem, es gibt zwei Probleme. Erstens eben, dass die Preisfindung, nämlich die Store-Value-Episode von Bitcoin noch nicht vorbei ist, die beginnt gerade erst. Das ist das, worüber wir jetzt gerade reden. Das heißt, erst dann, wenn diese Store-Value-Phase nicht abgeschlossen ist, sondern eine Stabilität gefunden hat, dann kann ich wirklich anfangen, auch in Bitcoin zu rechnen. Das ist dann Unit of Account und dann Unit of Transaction. Das ist für mich die langfristige Perspektive. Nutze ich Bitcoin zum Zahlen? Natürlich. Ja, ja, aber meistens quasi im privaten Umfeld eigentlich und weniger quasi als Bargeldersatz vielleicht.
Ja, aber ärgerst dich dann nicht drüber? Du sagst, ja, ich habe damals bei 20.000 habe ich Bitcoin ausgegeben. Was sind die Opportunitätskosten gewesen?
Klar, natürlich. Ich meine, ich mache jetzt keine großen Ausgaben natürlich. Ja.
Ein Bekannter von mir hat beispielsweise, da hat sie früher diese, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ja, diese Bitcoin-Gutscheine in der Trafik, ja, hat er sich immer gekauft, ja, und hat dann im Darknet irgendwie Gras bestellt, ja. Und der hat sich dann einmal ausgerechnet, wie viel er da quasi an Opportunitätskosten hat, ja, für seine Kieferei ausgegeben hat, ja. Und ich glaube, dass, also wenn der Kurs oder wenn der Preis einfach weiter steigt, ja, und wenn das deine Annahme ist, ja, dann wärst du ja dämlich, dass du sagst, okay, ich gebe das jetzt aus, ich kaufe damit auf Amazon irgendwas oder ich kaufe da halt, weil da Bitcoin akzeptiert wird, unterstütze ich diesen Händler. Da ist der Mensch dann, glaube ich, schon auch irgendwie, weiß ich nicht, dann egoistisch und sagt, okay, nein, dann spare ich es lieber und haue meine Euros raus.
Klar, aber es kommt natürlich der Punkt. Ne? Also warum ist bei 100.000 Dollar Bitcoin ein so langwieriger Widerstand? Weil natürlich viele, die lange dabei sind, sich gesagt haben, naja, bei 100.000 fange ich schon an zu verkaufen, weil wenn ich da bei 100 gekauft habe oder auch nur bei 1.000, das ist ja life-changing money. Ja? Und Vermögen hat ja immer, oder Kapital du willst es ja nutzen, dafür hast du es ja. Also ich glaube schon, dass man es ausgibt mit der Zeit. Und dann nochmal, technisch gesehen kann ich auf Bitcoin weiter skalieren und technisch gesehen die ganze Welt auf Bitcoin als Währung laufen lassen. Mhm. Das ist mit Gold halt, und Gold hat bewiesen, dass das auch nicht möglich ist, weil du hast das Orakelproblem, du hast das Transportproblem, du hast es ist nicht neutral genug, ja, weil wenn die Bank of England sagt, du kriegst dein Gold nicht zurück, dann kriegst du es nicht zurück. Also da gibt es schon einige Probleme, die ich auch als ich halte selber noch Gold, also wie gesagt, es ist ein freundschaftliches Duell. Und die Leute fragen mich dann immer, Nico, hältst du noch Gold? Ja, ja, ich halte Gold. Ich mag auch, weil es schön glänzt und weil ich, das ist meine Form der Diversifizierung innerhalb des Sound Money Kuchens.
Naja, Neutralität, also ich sehe so, wenn wir sagen, okay, wir müssen die großen Probleme lösen, ja, Chiffin-Dilemma etc., dann kannst du sagen, okay, es gibt eine überstaatliche Lösung, ja, das ist dann halt ein SDR oder so beispielsweise, ist relativ komplex. Dann kannst du sagen, okay, es gibt eine multipolare Lösung, dann hast du nicht mehr nur noch den Dollar als Weltreserve-Asset, sondern auch den Renminbi und den Euro und vielleicht die Schwedenkrone oder den japanischen Yen, was auch immer. Oder du sagst eben, du hast ein wirklich neutrales Reserve-Asset.
Genau.
Und das muss eben, einerseits muss es weltweit akzeptiert sein, es muss liquide sein, es muss von der Infrastruktur her, Akzeptanz bei Banken, bei Finanzintermediären etc., muss es einfach etabliert sein, da muss es einfach Prozesse geben, es muss einen niedrigen Bid-Ask-Spread haben, es darf eben kein Counterparty-Risiko haben, ja, also es darf jetzt nicht, so wie im Falle von Russland, dann die Amerikaner und die EU sagen, okay, die 3 oder 350 Milliarden sind wertlos. Ja. Und da von der Liquidität her würde ich einmal sagen, gibt es im Moment nur Gold. Bitcoin, also du hast tägliches Handelsvolumen von ca. 240 Milliarden bei Gold, das ist verdammt liquide. Bei Bitcoin hast du es noch nicht. Ja. Das heißt nicht, dass es in 3, 5, 10 Jahren nicht so sein wird. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um ein neutrales Reserve-Asset geht, erfüllt meiner Meinung nach nur Gold im Moment all diese Kriterien.
Wobei, wie gesagt, ich habe das Beispiel mit Venezuela gebracht. Es ist leider Gottes nicht nur die Fiat-Assets, die gesperrt werden können, sondern Venezuela hat sein Gold, da hat sein Gold in London und da, ich glaube, ja, der Maduro wollte es zurückhaben oder der Chavez wollte es zurückhaben. Ja. Bin kein Freund von Chavez oder Maduro, bin grundsätzlich kein Freund von Diktatoren und schon oder von Kommunisten. Kennen wir alles, ja. Aber aus der Perspektive dieser Staaten ist das genauso ein Beweis für die Nicht-Neutralität gewesen, wie zum Beispiel, und das wiederhole ich immer wieder und ich mache es gerne auch, wie zum Beispiel diese Sperrung der russischen Währungsreserven durch die Europäer auch eine absolute Katastrophe waren für die internationale Rolle des Euros, der eben sich dadurch ein Feature genommen hat, nämlich dass er neutraler wäre als der Dollar. Ist er nicht? Okay. Es sind jetzt Fakten einfach.
Naja, aber wenn ich als Venezuela mein Gold eben in London gelagert habe, weil London natürlich Umschlagplatz für Gold ist, ja, weil das einfach ein wesentlicher Handelsplatz ist, dann habe ich ja Counterparty-Risk. Ja.
Yeah.
Und das ist genau dieser Trend der Repatriierungen. Yeah. Ja. Venezuela war da ein sehr gutes Beispiel, aber auch beispielsweise Deutschland natürlich, Österreich hat Gold repatriiert. Yeah. Also da gibt es ja sehr viele Beispiele dafür, dass man jetzt Gold eben innerhalb der eigenen Grenzen sehen will, ja, und eben das Gegenparteienrisiko verringern will. Wenn ich mein Gold bei der Nico Bank gelagert habe, ja, und der Nico sagt irgendwann, hey, du bist der Rabittler, das wusste ich gar nicht, ja, ich gebe dir dein Gold nicht mehr raus, naja, gut, dann habe ich den Fehler gemacht, ja, weil ich einfach Gegenparteienrisiko genommen habe. Also das würde ich jetzt nicht...
Was ist, wenn ich dir dann sage, ich hab's aber vor 10 Jahren in Bitcoin umgetauscht?
Dann ärgere ich mich noch mehr, ja.
Ich meine, es ist schon faszinierend. Ich habe die... Als jemand, der sozusagen Gold als Hard Money, als Reserve, als Alternative zur Fiat-Inflation auch gesteckt hat. Ich kann mich erinnern an den Tag, an dem ich gesehen habe, dass Bitcoin auf eine Unze Gold gestiegen ist. Und da war Gold bei 1000 irgendwas. Ja? Und da habe ich mir gedacht, dieses Bitcoin-Ding, das wird wieder verschwinden und dann geht das wieder runter. Ja? Und jetzt stehen wir wortwörtlich bei 1 Kilo Gold für eine digitale Internet-Magic-Money-Münze. Das ist schon, das ist insane. Es ist insane.
Wo ist die Frage?
Wo war die Frage, Herr Redakteur? Also, bei Podcasts machen wir das manchmal so, dass ich einfach irgendwas in den Raum stelle und dann wirst du schon irgendwas sagen.
Nein, das stimmt schon. Es ist natürlich insane, ja. Aber ich meine, wie viel Geld ist in der Zeit gedruckt worden? Ja? Wo sind die Schuldenstände hingegangen? Ja? Wie haben sich andere Asset-Klassen entwickelt? Ja? Es ist ja nicht so, dass das Gold und Bitcoin da komplett isoliert steigen würden, ja. Also du hast das, wenn du mit Leuten aus dem Kunstmarkt sprichst beispielsweise. Ja, wobei da jetzt schon ein bisschen wieder der Pessimismus oder Nüchternheit eingekehrt ist. Immobilien beispielsweise. Man sagt ja auch Betongold so schön.
Da,
ja.
Da würde ich gerne kurz reinspringen. Ja, du hast recht. Also das finde ich faszinierend. Wenn man das so sagen möchte, ist sozusagen, Bitcoin ist zwar besser als Gold in vielen Sound-Money-Dingen, aber vor allem theoretisch. Also das heißt, in der praktischen Umsetzung, wie du es vorher beschrieben hast, in der Akzeptanz auf nationalstaatlicher Ebene, auf institutioneller Ebene und so weiter, da kommen wir hin. Und der Trend ist eindeutig, dass das passiert. Das ist auch die gewaltige Upside, die ich ja auch gerade beschrieben habe, die wir in der Vergangenheit hatten, aber auch schon noch bis wir auf Augenhöhe sind, zumindest in der Zukunft. Aber daher kommt auch die Volatilität und die Unsicherheit, weil natürlich, du hast recht, ja, die Staaten bewegen sich da gerade erst langsam hin, das haben die Amerikaner, aber das ist alles noch nicht so weit, dass sie sagen können. Ich weiß, langsam wird das auch bei uns ankommen und in 10 Jahren wird eine Debatte über eine Bitcoin-Reserve vielleicht das Normalste auf der Welt sein. Ja. Aber jetzt ist das alles noch Zukunftsmusik, ja, und die kulturelle Bedeutung, ne, also der Goldstandard, es gibt den Goldstandard nicht mehr, aber es gibt den Begriff, das ist der Goldstandard bei, ne, und die goldene Zukunft. Trump spricht von einer goldenen Zukunft.
Golden Age.
Golden Age, ja. Selbst Saylor spricht von einem Goldrausch bei Bitcoin. Das ist dann sozusagen da wird dann alles zusammen verpackt. Und du hast recht natürlich, dass bist du eigentlich, ist man, glaubst du, dass es da eine Art, gibt es da Unmut bei den richtigen Goldbugs? Ich verwende das Wort jetzt.
Na, extrem. Extrem. Deshalb, ich mag ja auch den Begriff Goldbugs überhaupt nicht, ja. Und vor allem, wenn sich dann Goldbugs selber, oder sagen wir es, Chrysophile, ja, das, also Freunde des Goldes, ja, sich selbst als Goldbugs bezeichnen, weil es eigentlich meiner Meinung nach sehr negativ konnotiert ist, ja. Mein Zugang ist, ich bin wahnsinnig optimistisch, ja, trotz all der Dinge, die da gerade abgehen, ja. Und es macht gar keinen Sinn, pessimistisch zu sein.
Moment, ja. Bei Gold oder beim Leben?
Nein, in der Welt, ja. Ich habe 3 Kinder, ja, und versuche die irgendwie zu vernünftigen, großartigen Menschen irgendwie heranzuziehen oder sie einfach zu begleiten, ja, und ein bisschen zu formen, ja, oder zu beeinflussen. Aber ich sehe wahnsinnig viel Positives in der Welt, ja, und vielleicht ist es, wie soll man sagen, ja, vielleicht die negativen News verkaufen sich natürlich deutlich besser, aber was mich wahnsinnig stört an der Goldwelt ist, dass Gold immer nur als etwas Negatives, als ein Hedge für Extremszenarien, ja, für Untergangsszenarien verkauft wird. Ja. Und deshalb auch im Internet all diese Goldpropheten, ja, das ist immer wahnsinnig reißerisch, ja, und da Hyperinflation und da Währungsreform. Keiner spricht beispielsweise darüber, dass ein Großteil der Nachfrage mittlerweile aus den Emerging Markets kommt. Mhm. Ja, und die kaufen das nicht, weil sie glauben, dass das System jetzt bald untergehen wird. Ja. Die kaufen das aus kulturellen Gründen. Ja. Die kaufen das natürlich auch aufgrund einer gewissen Historie, die von Inflation geprägt ist, die von schwachen Währungen geprägt ist.
Weil sie sich eigentlich auf das System ohnehin nie groß verlassen haben. Ne?
Ja, genau, aber das verkauft sich halt nicht so gut. Ja. Und deshalb sage ich, ich meine, Gold hat ein wahnsinnig schlechtes Marketing-Department. Ja. Bei Bitcoin ist es ganz anders. Ich versuche da ein bisschen so ein positiver Botschafter von Gold zu sein, einfach zu sagen, im Portfolio-Kontext macht es einfach, wir haben die Zahlen schwarz auf weiß, ja, wir schreiben da seit 19 Jahren drüber, wieso es Sinn macht, Gold im Portfolio zu halten, aber es ist auch keine Religion. Und deshalb glaube ich, so einen positiven Case zu machen, so wie es Versicherungen machen, ja, die werben jetzt auch nicht, die Lebensversicherung wirbt jetzt auch nicht mit dem Mann irgendwie auf dem Totenbett, ja, sondern mit Sicherheit, mit Vertrauen, mit BAWAG-Werbung früher irgendwie so, ja, so dieses was Positives, ja. Und das geht mir ein bisschen bei Gold ab. Ja. Und deshalb würde ich mich auch persönlich nie als Goldbug bezeichnen. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der das Glück hatte, sehr früh irgendwie mit diesen Themen Geldgeschichte, Probleme unseres Geldsystems, damit sehr früh konfrontiert zu werden und da sehr früh auch Leute kennengelernt hat, ja, viele gemeinsame Bekannte, Marc, die ganze Austrian-Szene in Wien, die sich da reingefuchst haben in dieses Thema. Und dann war es eigentlich vollkommen klar, ja, dass es da Lösungen bedarf. Ja. Und ich habe es dann unternehmerisch gemacht mit der Incremento, mit dem Ingoldby Trust Report, wo wir auch ein bisschen was zurückgeben möchten an die Leserschaft. Aber ich glaube, dieses Lagerdenken, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Und eigentlich sollte man da auch ein bisschen so vereinter auftreten, selbst im Bereich der Austrian Economics. Ja. Also da heißt es dann jetzt irgendwie, da gibt es natürlich dann die Rothbard-Ecke und dann gibt es die Misesianer. Und wenn ja. du Hayek irgendwie zitierst, ja, dann bist du irgendwie schon ein Sozi. Es ärgert mich, ja. Es ärgert mich persönlich. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Demografie, weil ich jetzt gerade irgendwie so, Kinder sagen, im Mittelalter bin. Also ich bin nicht jung, sicherlich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht ganz alt. Ich bin irgendwo so dazwischen. Aber im Endeffekt gibt es, glaube ich, als Lösung auf all diese Themen, die wir in der Welt haben, die eben in erster Linie aus unserem Geldsystem ja. kommen, gibt es viele verschiedene Spielarten.
Ich glaube, also ich habe das auch miterlebt und einer der Gründe, warum ich mich von Bitcoin dann sehr stark angezogen gefühlt habe im dritten Anlauf, war eben, dass ich gesehen habe in der Praxis die positive Community. Und ich kannte eben auch die Gold-Community und die sage ich ja. mal, liberale Community. Ja. Und gerade weniger die Gold-Leute, vor allem die Liberalen sind ja in ihrem Selbstmitleid gefangen. Ja, und das wird uns nie mehr zuhören und wir jammern eigentlich den ganzen Tag nur über die Kommunisten, aber die Kommunisten gewinnen immer und das ist auch irrsinnig frustrierend. Ja. Und bei Bitcoin habe ich dann zum ersten Mal ein Tool gesehen, wo ich gesehen habe, okay, wow, das kann ganz eine neue Generation erreichen, digital. Es ist neu. Ja. Ich habe dir die Geschichte vom Audio schon erzählt. Ja. Es ist not your father's investment. Mhm. Natürlich, der Beispiel, das ich am Anfang gesagt habe, Austria Rapid ist eigentlich bescheuert. Das sage ich auch immer wieder, weil Investments sind ja, ist ja kein, du kannst ja mehr als ein Fußballverein haben in dem Fall.
Also ist wirklich, wir wissen, wer Rekordmeister ist.
Red Bull Salzburg. Ja. Red Bull Salzburg, das ist die CBDC unter den Fußballclubs. Nein, wir haben euch alle lieb. Wir haben euch alle lieb, bitte. Wir haben euch alle lieb. Ja, Red Bull hat für den österreichischen Fußball wahnsinnig viel getan. Wenn man das möchte ich jetzt mal hier loswerden. Ich weiß, sie sind auch in Deutschland nicht gut angeschrieben mit Leipzig und so weiter, aber sie haben auch für den Fußball in Ostdeutschland sehr viel getan, ja. weil ohne Red Bull, weiß nicht, ich glaube, es gibt jetzt, Union Berlin ist jetzt wieder in der Bundesliga. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die jetzt noch drin sind oder nicht.
Ja,
oder
Osten.
Ja. Okay, also, übrigens, ich nehme auch gerne das Beispiel von Red Bull, nämlich auch oft, wenn ich erkläre, Bitcoin versus Shitcoins, sage ich immer, du bist auch alt genug, um dich zu erinnern an die Zeit, als wir geglaubt haben, es wird 700 Millionen Energy Drinks geben.
Flying Horse.
Und die haben auch teilweise ja. geheißen wie die Shitcoins, Ecstasy
ja.
und Dings.
Ja, stimmt, ja.
Es gab in Österreich einen Energy Drink.
Viele haben das gesammelt auch, ja.
Ja, genau.
Ja, blaue Sau hat es. Ja.
Und du kannst diese Sammlungen heute auf Willhaben in den Kleinanzeigen kaufen. Es gibt Leute, die haben das aufgehoben. Ja, es gab übrigens auch einen österreichischen Energy Drink, der hat geheißen HIV-positiv in den 90er Jahren. Also das war eine wilde Zeit. Ja. Aber jedenfalls, die sind alle wieder verschwunden und das Original ist geblieben, weil es eben diesen Netzwerkeffekt hatte ja. und diese marktbeherrschende Stellung. Und erst Jahre später kam dann mit Monster quasi ein ernstzunehmender Herausforderer hinzu. Und dann natürlich das, was ich nenne, die CBDCs oder die Energy Drinks, das sind dann die Store Brands, also Spar und Clever und so. Also die
hast du schon mal ein Monster getrunken?
Nein, oh Gott.
Das scheppert man so. Das ist echt extrem. Aber ich meine, Nico, um bei dem Bild und der Analogie zu bleiben, ja, Red Bull ist da und hat sich auch durchgesetzt. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 10, 20 Jahren auch noch Red Bull in den Supermärkten haben werden, ist groß, aber hat jetzt Kaffee auch nicht komplett ersetzt, ja. Also, und es gibt natürlich eine Kaffeekultur, ja, da gibt es eine Tradition. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, wieso nicht beides? Ja? Und das ist eben, wie gesagt, das ist mein Zugang schon immer gewesen bei Gold und Bitcoin. Und deshalb stört mich auch, und deshalb nehme ich mich da oft ein bisschen zurück bei den Diskussionen, weil mir dieses dogmatische, Es frustriert mich, dass sowohl Gold, aber auch Bitcoin oft irgendwie extrem dogmatisch gesehen wird, ja, dass es quasi religiös ist, ja, dass man überhaupt nicht irgendwie über Alternativen mal reden möchte, ja, dass es wirklich nur ein Ding gibt. Das gibt es in der Goldindustrie sehr, sehr stark. Deshalb bin ich da auch ein bisschen ein Nestbeschmutzer, weil wir uns eben auch mit Bitcoin beschäftigen.
Bekommst du da Feedback, negatives Feedback?
Schon sehr viel Negatives, ja. Also das ist halt quasi, als hätte ich der Goldwelt jetzt den Rücken gekehrt, ja. Und als würde ich die Goldwelt jetzt quasi betrügen, ja. Also ich würde mich jetzt nicht als Goldpapst bezeichnen, aber Wir haben die meistgelesene Studie zum Thema Gold. Wenn die dann plötzlich auch über Bitcoin schreiben, was man schon seit vielen, vielen Jahren macht, ja. Die Leute haben es vielleicht ein bisschen übersehen oder ausgeblendet, dann ist das ganz was Schlimmes, ja. Also wie wenn da, ich weiß nicht, der Fruktarier oder der Veganer plötzlich ein Steak isst, ja, das ist ganz was Böses. Ja.
Das ist aber, Peter McCormack hat das oft beschrieben und ich merke das inzwischen bei mir selbst, und das ist genau das, was er beschrieben hat. Er hat gesagt, bei meinen unter Anführungszeichen Normie-Freunden zu Hause bin ich der Verschwörungstheoretiker-Spinner, wahrscheinlich am rechten Rand anzusiedeln aus ihrer Perspektive. Und bei den Bitcoinern halten sie mich alle für einen links-linken Sozialisten.
Yeah, yeah.
Und so geht es mir auch manchmal. Ja? Und die Wahrheit ist aber, das kommt nicht daher, dass er eines von den beiden ist oder ich eines von den beiden bin, sondern dass man einfach nur offen ist gegenüber den Ideen, weil man es ja eh nicht, wenn wir was gelernt haben, dann dass die Dinge, die wir für sicher gehalten haben, also ich zum Beispiel, die Dinge, die ich für sicher gehalten habe, da habe ich mich immer geirrt oder fast immer geirrt. Ja? Und deswegen, vor allem vom Timing her, weil wenn du sagst, der Goldrausch oder der Bullenmarkt, der geht auch gar nicht los, was diese digitalen oder auch analogen neutralen Assets betrifft. Also wir brauchen das jetzt offenbar ganz dringend, ja, dass wir dorthin gehen, dass wir die Welt runterholen von einem reinen Fiat-Schuldenstandard auf einen Equity-based Kapitalaufbau. Und das geht gerade erst los. Da können deine Kinder noch lange Zeit sich mit dem Thema beschäftigen, glaube ich.
Ja, es ist lustig, weil irgendwie viele Dinge, die wir prognostiziert haben, die wir vielleicht schon so vom Big Picture her ganz gut übernaset haben, ja, und gesagt hat, okay, in diese Richtung geht's. Die passieren plötzlich, ja. Also jetzt einerseits, was da in den USA passiert, ja, nicht nur auf der Bitcoin-Ebene, sondern eben auch Auditing Fort Knox, ja, Neubewertung der Goldreserven, Triffin-Dilemma plötzlich, ja. Ich meine, da schreiben wir seit 15 Jahren im Goldreport drüber. Jetzt ist es plötzlich, jetzt liest man überall davon. Ja,
wie muss ich Robert Triffin erst fühlen?
Lebt der noch eigentlich?
Nein, oder? Ich check mal kurz mit ChatGPT, aber ich glaube, der ist vor kurzem gestorben, ja.
Also all diese Dinge, ja.
Lebt Robert Triffin noch?
Robert Triffin ist bereits 1993 verstorben. Er hatte ja wirklich einen großen Einfluss auf die internationale Finanzwelt, vor allem durch das sogenannte Triffin-Dilemma.
Das brauchen wir jetzt nicht noch erklären, weil es gibt einen Podcast unter 1400 aus Österreich, wo die Zuhörerschaft inzwischen weiß, was das Triffin-Dilemma ist. Also 1993
ist bereits schon eine Weile her. Ja. Ja. Aber all diese Themen sind plötzlich im Mainstream angekommen. Ja? Und dann hat man vielleicht oft persönlich ein bisschen den Reflex, denkt man sich, okay, jetzt ist es schon Zeit, quasi sich zu verabschieden. Ja? Aber nein, jetzt wird es, keine Ahnung, wie eine Band, die plötzlich irgendwie dann auf Ö3 gespielt wird. Ja? Das vielleicht war es früher ein bisschen cooler. Ja? Keine Ahnung, das erste Album von Coldplay war fantastisch, meiner Meinung nach. Ja? Und dann irgendwann wird es ein bisschen...
Spice Girls, habe ich schon erwähnt.
Ja, also... Das verunsichert mich noch immer ein bisschen.
Ich habe einen Riecher für sowas.
aber das heißt jetzt nicht, dass das Ende da ist, ja, nur weil es plötzlich im Mainstream angekommen ist. Ja. Und weil man vielleicht ist es ein bisschen cooler, ja, wenn man halt quasi so in seiner Bubble das gut findet und es ist ein bisschen underground, es ist nicht so mainstreamig, ja, und keiner kennt es eigentlich so wirklich. Und dann, wenn es plötzlich eben im Radio gespielt wird, ja, dann fühlt man sich irgendwie so, jetzt muss ich mir eigentlich das Nächste suchen. Aber das heißt jetzt nicht, dass Coldplay oder gut, die Spice Girls sind wieder ein blödes Beispiel, ja, aber dass die nie wieder gespielt werden. Ja. Es ist halt einfach nur eine viel, viel breitere Hörerschaft, die plötzlich erreicht wird. Ja.
Man muss auch da lernen, quasi, dass keiner dann einen anruft und sagt, hey, du hast vor 10 Jahren schon gesagt, super, super. Ja, das passiert nicht, sondern da kommen dann andere Leute, die erst vor 3 Minuten das gegoogelt haben und dann plötzlich sind es die Experten. Damit muss man auch fertig werden.
Ja, ist so, ja. Aber gut, ja, man muss auch sagen, wir haben auch beide wahrscheinlich schon viel Blödsinn gesagt. Ja,
ja. Schon in dieser Stunde.
Natürlich, Survivorship Bias, ja, und die guten Dinge, da fokussiert man sich drauf. Nein, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man, glaube ich, die Essenz ist ja wirklich, und das eint uns beide, ja, und wir kennen uns jetzt auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass wir, glaube ich, relativ früh übernasert haben, ja, was ist wirklich die Wurzel allen Übels? Mhm. Ja, was ist wirklich das Problem? Ja. Und dann haben wir nicht nur als Investoren, als Schreiberlinge, sondern auch als Unternehmer darauf gesetzt. Ja. Und das ist 100%ig konsequent. Ja. Wir haben beide, glaube ich, relativ sichere Jobs aufgegeben. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Und deshalb macht es dann auch Spaß, ja, wenn die Thesen dann aufgehen.
Das stimmt natürlich. Und wie soll ich sagen, sichere Jobs, da tue ich mir immer ein bisschen wahnsinnig schwieriger. Also alle da draußen, die glauben, ein Angestelltenverhältnis sei ein sicherer Job. Ja, wenn du eine Firma hast und du hast 4 Kunden, hast du einen sichereren Job, als du hast. Weil bei Angestelltenverhältnis hast du im Grunde einen Kunden. Ja.
Naja, aber man spricht ja von Bankbeamten in Österreich, ja.
Ja, genau, in Österreich hat man ja keinen Job, sondern eine Position.
Ja, und wenn man bei der Presse arbeitet beispielsweise, das ist schon, hat schon ein gewisses Renommee, ja.
Ja, natürlich. Ja, natürlich, aber okay.
Also das ist schon contrarian, ja.
Nein, um Gottes Willen, ich möchte das auf keinen Fall jetzt, ich möchte da auch, wie soll ich sagen, bescheiden sein, weil für mich ist es halt, diese Digitalisierung sowohl der Medien als auch des Geldes mit Bitcoin dann, war für mich dann logisch. Ja? Weil ich bin ein leidenschaftlicher Medienmacher und dann nicht diese Möglichkeiten zu nutzen, die da sind, das hätte ich mir nicht verziehen. Aber Bitcoin hat mir dann erst den zu sagen, okay, jetzt weiß ich, das ist das Thema, wo alle Fäden zusammenlaufen. Der Goldfaden ist dabei, aber es ist eben nicht nur der Liberalismusfaden, es ist Philosophie da rein, Geschichte rein, Ökonomie rein, ja. Und nach außen hin glauben viele Leute, wir sprechen den ganzen Tag nur über den Preis und über Charts und Krypto und so. Also das Unwissen in der breiten Masse ist ja immer noch ganz, ganz enorm. Vor allem bei denen, die es besser wissen sollten. Also Politik, Banken, Medien, die unter Anführungszeichen normalen Menschen, die eh schon über Podcasts und YouTube sich informieren, die sind da teilweise schon einen Schritt weiter.
Ja, na, ich meine, das ist so, weil im Endeffekt die Leute fragen mich, jetzt habt ihr schon wieder 400 oder 450 Seiten über Gold geschrieben, wie geht denn das? Ja, sage ich, na, es geht nicht um Gold, ja, es geht um alles rundherum.
Genau, oder? Das ist genau dasselbe.
Es geht um Geopolitik, es geht um Zinsen, um Inflation, um Opportunitätskosten, es geht um De-Dollarization. Es geht um Deep-Sea-Mining, es geht um Bitcoin, ja. Aber das im Zentrum quasi, da tut sich ja nichts. Aber rundherum im Universum, ja, tut sich wahnsinnig viel. Und das mit zunehmender Dynamik. Und das macht es im Endeffekt auch so faszinierend. Ja. Und ich glaube, deshalb arbeiten wir auch so gerne.
Was hältst du als Austrian von dieser Jeff Booth-Theorie, dass Technologie alles unser Leben billiger macht, technologische Deflation, und dass die Beschleunigung dieser technologischen Deflation zu dieser Diskrepanz zwischen dem Fiat-Inflationssystem und der realen Welt führt und dass das quasi jetzt aneinander prallt?
Jetzt im Hinblick auch auf AI?
Ich glaube schon, dass wir dorthin schauen müssen, ja.
Ich denke, Jeff Booth hat damit recht, hat definitiv damit recht, aber wir haben natürlich wissen wir alle, wir hätten natürlich in einem gesunden Geldsystem, ja, hätten wir eigentlich Deflation,
ja.
Aber in unserem Geldsystem brauchen wir permanente Geldmengenausweitung. Ja. Also in einem Schuldgeldsystem, ja, kannst du es einfach nicht zulassen, speziell eben nicht in dem Status, wo wir jetzt sind. Ja. Dann sagst du, okay, keine Ahnung, es ist wie eine lange Drogenkarriere. Ja. Du fangst vielleicht einmal irgendwann an mit einem Bier und einem Joint, ja, und du endest dann bei Heroin und Crystal Meth. Ja. Also es muss eigentlich immer mehr, es muss immer extremer werden und wir wissen, wie es endet. Ja. Also überleben tut es eigentlich nur Keith Richards. Ja. Aber sonst bleibt da nicht viel über. Und insofern glaube ich auch nicht, dass wir quasi innerhalb dieses Systems, ja, diese Detox-Recession, ja, oder so oberflächliche Lösungen, wo wir jetzt ein bisschen was einsparen, ja, mit Doge oder so, das funktioniert alles nicht. Ja. Ja. Das haben wir jetzt bei Elon Musk gesehen. Ja, die Einsparungen waren minimal. Wir haben es bei Donald Trump gesehen. Er hat am Anfang großspurig verkündet, Detox-Recession brauchen wir, ja, und das wird uns alle, wir müssen dadurch das Tal der Tränen geben. Ja. Schwachsinn, ja. Also relativ schnell sind die Signale vom Bondmarkt gekommen und Trump always chickens out, ja, wie es jetzt mittlerweile schon so schön heißt. Mhm. Ja. Also insofern, innerhalb unseres Geldsystems muss diese deflatorische Wirkung der Technologie, die muss eigentlich overprinted, die muss überdruckt werden, ja. Aber es schafft natürlich, ja, das schafft natürlich für diejenigen, die es übernasert haben, ja, schafft es eben diesen extremen Vorteil, ja.
Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code Was Bitcoin bringt, bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. Probier es aus. Solomining.de.
Aber nur dann, wenn du dafür auch Assets hast. Und
ja,
da
natürlich,
kommt dann wieder Bitcoin ins Spiel, ja, und natürlich auch Gold, aber du musst ja das, ich habe halt den Eindruck, dass Bitcoin quasi auch offenbar dafür entstanden ist. Entweder weil der Markt danach verlangt hat oder weil das jemand auch wirklich, wie du sagst, übernasert hat. Ich weiß es nicht. Aber es passt halt genau zu dieser neuen deflationären Welt. Und auch da zum Beispiel würde ich mir mit Gold als Basis-Asset schwer tun, das auch im Alltag zu integrieren. Bei Bitcoin kann ich das in meinen digitalen Alltag integrieren. Und der Alltag ist nun mal digital und spielt sich jetzt habe ich das hier, jetzt reden wir von über AI reden wir gleich. Die AI-Modelle, wenn sie anfangen untereinander zu handeln, werden das auch nicht mit Gold tun können. Die werden das auch mit Bitcoin machen.
Also es gibt wahnsinnig viele technologische Lösungen, wie du Gold mit Null-Spread quasi settlen kannst, ja. Es gibt
aber mit Mittelsmänner. Du brauchst Mittelsmänner.
Es gibt diverse Blockchain-Lösungen. Es gibt jetzt vom World Gold Council dieses Gold 24/7. Es gibt von ABEX heißen die, ABEX Technologies. Das ist der Josh Crump, der früher mit dem Royce Bark, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Gold Money.
Ja, kann mich erinnern. Ja.
Ganz ein schlauer Kerl, ja. Die haben beispielsweise physisches Settlement von Goldkontrakten in Singapur, wo du das Gold dann auch wirklich ganz, ganz einfach zwischen verschiedenen Handelsplätzen herumschieben kannst. Ja, klar, du brauchst Mittelsmänner. Aber da passiert auch in der Goldwelt schon relativ viel. Es wird vielleicht ist es nicht so spannend, ja, aber an der Infrastruktur wird schon auch gearbeitet. Genauso wie China jetzt mit dem ZIP-System, ja, also das ist quasi eine Alternative zu SWIFT, schreibt oder redet jetzt auch keiner wirklich davon, langsam aber sicher eine echte Alternative aufgebaut hat, ja, zu SWIFT. Also da wird, glaube ich, schon auch oft vergessen, was sich da auf der technologischen Seite tut. Ja? Und wieso sollte man Gold nicht zum 24/7 überregionalen Settlement verwenden können?
Weil es eben nicht Gold ist. Es sind nur Gold-Schuldscheine. Es ist nicht möglich mit Gold, 24/7, also mit Gold, mit physischem Gold kann ich das nicht machen.
Ja, aber wenn du dein Gold hier in Singapur hast, ja, und die Counterparty hat es in New York oder in Zürich, ja, so what?
Also ich sage, aber ist es, bei Bitcoin kann ich es halt machen, also automatisch, dann, das kann die AI machen.
Natürlich, ja, natürlich.
Ich kann mal der AI ein Bitcoin-Wallet geben und sagen, du darfst so und so viel Geld ausgeben diesen Monat und dann kann sich die AI Dinge zukaufen, die also ich sehe da schon die Kombination aus digitaler Intelligenz, sag ich mal, unter Anführungszeichen, weil darüber müssen wir jetzt nicht streiten, aber die Kombination aus AI, digitaler Intelligenz und digitalem Kapital, wow, also da bin ich schon ultra bullish auf diese deflationäre, geile neue Welt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich bin da, muss ich auch sagen, nicht so tief in der Materie drinnen, ja, um jetzt wirklich da jetzt prognostizieren zu können, wie die Zahlungssysteme der Zukunft ausschauen werden, ja, weil das ist irgendwie ein ganz spannender Bereich, ja, aber ich komme eben aus der Investmentwelt.
Yeah.
Also ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen, ja, aber man darf eben nicht vergessen, dass es einerseits mit Gold bis zu einem gewissen Grad auch möglich ist, ja, dass vielleicht bei Gold jetzt auch schon die Infrastruktur fast besser entwickelt ist als im Moment noch, was Bitcoin betrifft. Und meiner Meinung nach, also das ist, wie gesagt, jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber mir kommt es immer so vor, als wäre die Zahlungsmittelfunktion, haben wir eh schon drüber geredet,
yeah,
deutlich untergeordnet. Ja. Und im Endeffekt Wertaufbewahrung, Store of Value in einer Welt, die permanente Inflation benötigt, das ist der primäre Use Case für Gold und für Bitcoin.
Okay, ich meine, da kannst du natürlich dann sagen, ich versuche dich ja nur, ich versuche dich zu beschützen vor den Kommentaren, die dann sagen, ja, aber der Stefan hat vergessen, es gibt das Oracle-Problem, ich weiß ja nicht, ob das Gold wirklich dahinter ist, wenn ich das verschiebe. Und das stimmt auch natürlich, ja, das ist korrekt. Aber was du meinst, ist sozusagen, das eine ist die Theorie und das andere ist die reale Praxis. Darüber haben wir vorher schon geredet. Und bei Bitcoin, sind wir uns eh einig, sind wir noch in dieser Preisfindungs-Store-of-Value-Phase. Gold ist auch in einer Store-of-Value-Phase, wahrscheinlich für den Rest seiner Existenz. Ja, natürlich, wenn die Inflationswelt so durchdreht, weiter, wie wir sie bis jetzt gesehen haben, und dadurch automatisch die Store-of-Value einfach permanent im Preis steigen, dann kann es sein, dass sozusagen die Zahlungsmittelfunktion weiter noch lange, lange, lange Zeit einfach klein bleibt, ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, eine Welt, in der es einfach so viele Geschäftsmodelle gibt rund um digitales Zahlen und digitales Kapital, dass das automatisch einfach auch umgesetzt wird, ja, und dass du dann einfach unterscheidest zwischen deinem Spending Money und deinem Saving Money, aber hast halt alles in Bitcoin. Theoretisch kannst du eine Welt ganz ohne Gold und ganz ohne Fiat Money machen, nur auf Bitcoin. Das ist möglich.
Natürlich, ja.
Und das ist schon ein bisschen mindblowing. Weil das hatten wir halt vorher nicht. Das ist logische. Deswegen ist, glaube ich, Jack Dorsey so drinnen, so tief drinnen, weil er sagt, das ist das Geld des Internets. Und er sagt auch, er würde es eben als gescheitert betrachten, wenn es nur diese Rolle von Wertspeicher bekommt, die Gold ja heute auch hat. Also quasi, das ist auch die Kritik an Gold ist, du bist als Währung gescheitert, weil es nicht mehr möglich ist, physisches Gold zu nutzen in unserer globalisierten digitalen Welt.
Naja, nutzen kannst du das, ja, aber es macht ja halt keiner, ja. Also ich meine, der Philharmoniker hat ja noch immer Nominale drauf, ja. Kannst theoretisch um 100 Euro kannst einkaufen gehen und die Geschäfte müssen es akzeptieren.
Ja.
Aber es macht halt klarerweise keiner, ja, weil einfach der Materialwert so viel höher ist. Naja, ich meine, wenn man den Gedanken weiterspinnt, stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für Nationalstaaten? Ist es in deren Interesse? Ist es in deren Interesse, die diversen Privilegien aufzugeben?
Jetzt wird's lustig, jetzt kommen wir richtig. Die werden nicht gefragt. die werden ultimativ nicht gefragt. Ja. Ich glaube, wir sehen das jetzt schon, die Anfänge von dem, wo dann selbst die Libertärsten sich denken, das kann es nicht geben, dass das jetzt wirklich passiert. Aber ja, das, wenn wenn du ein Corporate Treasury hast, das Bitcoin hält, dadurch neutral und mobil ist und noch dazu mehr Geld hält als ein durchschnittlicher Staat, dann hast du eine andere Form von Playing Field. Ja? Ich glaube auch, dass wir so Länder wie El Salvador wahrscheinlich so auch betrachten müssen, ja? Dass der das einfach führt wie ein Unternehmen, eine Corporate Entity, ja? die quasi in dem Fall noch mit Land kommt, ja? Und mit einer Flagge und so weiter, mit gewissen souveränen Rechten. Aber das ist auch nichts anderes, als was Singapur schon seit Jahrzehnten
absolut, tut, ja, absolut.
Oder Dubai.
Ja.
Und das sind halt die Staaten in dem Sinn, müssen mitmachen und können mitmachen, müssen aber eher auf ihre eigene quasi Spieltheorie achten und die Menschen bekommen Souveränität zurück durch der digitales, mobiles Kapital. Das ist das Sovereign Individual. Das ich übrigens viel zu spät gelesen habe.
Nein, das ist ja wünschenswert. Ja. Ich weiß halt nicht, wie realistisch es ist und was es da halt für Motivationen gibt, das quasi abzudrehen, ja, oder vielleicht ist es ja auch schon zu spät, ja, das wär auch schön, aber das ist ja ziemlich blutiger Kampf am Ende des Tages, ja.
Ich weiß es nicht. Ist es nicht quasi für die Leute, die quasi eine gewisse Schicht von Reichtum, ist das ja schon Realität, schon seit Jahren, Jahrzehnten oder teilweise Jahrhunderten. Das heißt, also quasi die technische Entwicklung, da sind wir bei der Deflation, die technische Entwicklung bringt immer mehr Menschen auf ein Level, auf dem vielleicht vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren nur die Ultrareichen gewesen sind. Und das ist ja auch in der Geschichte immer so gewesen, dass wir quasi durch den technischen Fortschritt geht es uns besser. Und heute leben wir ein Leben, das von der medizinischen Versorgung und so weiter besser ist als Kaiser und Könige vor 100 Jahren.
Ist so, ja. Ist so. Also ich habe einige Milliardäre kennengelernt und da geht es um zwei Ls, um Longevity. Die wollen einfach so alt werden wie möglich, ja, und geben dafür ein Heidengeld aus. Und um Legacy. Mhm. Das sind die zwei wesentlichen Themen, die Milliardäre beschäftigen. Ja. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Dinge, die du geschildert hast, ja, in deren Sinne absolut wünschenswert sind. Ja, und dass da quasi auch dieses, ich weiß nicht, es wäre eine interessante Frage, ob Bitcoin gleicher verteilt ist als Gold.
Das ist schwer zu beantworten. Was heißt gleich? Was meinst du?
Naja, bei Gold ist es ja so, da hat jeder irgendwie so Goldmünzen herumliegen, ja, und dann hast du natürlich, also es ist dann relativ breit diversifiziert, ja. Die indischen Hausfrauen haben mehr Gold beispielsweise als die Amerikaner, also haben knapp 10.000 Tonnen, dann hast du aber wieder Kunstgegenstände, dann hast du das irgendwo in Form von Schmuck. Also es ist relativ breit diversifiziert. Ja. Es ist, würde ich mal sagen, ich würde behaupten, es ist bei Bitcoin ist es deutlich mehr skewed quasi. Ja,
ja, natürlich, weil es jünger und kleiner ist und aber das flacht sich über die Jahre und jetzt
ja, das, einfach genau, aus. Das sollte. Aber das wäre dann sicherlich im Sinne derer, ja, die es früh übernasert haben und auch dieses Szenario, das du skizziert hast, ja, kommen sehen, die würden es nicht hergeben, ja, zu keinem Preis. Na, das heißt, es findet dann der Handel eigentlich nur noch mit einer relativ geringen Grundgesamtheit statt, während du beim Gold beispielsweise, das ist ein ganz schöner Mechanismus, du siehst dann, sobald der Preis gewisse psychologische Hürden überschritten hat, siehst du, dass deutlich mehr Recycling-Angebot auf den Markt kommt. Da sagen die Leute dann halt, okay, jetzt ist es über 3.000, ja, jetzt verkaufe ich da meine Goldkette, was auch
das
immer.
Das ist bei Bitcoin auch so.
Ich weiß es nicht.
Doch, ja. Doch, das wissen wir ja, dass Long-Term-Hodler bei einem gewissen Zeitpunkt auch wieder anfangen zu verkaufen. Weil wenn du davon ausgehst, dass du, das ist ja jetzt zum Beispiel, ich mache das viel zu selten, vielleicht soll ich es öfter machen, ist einer der größten Trends derzeit auf Bitcoin, YouTube ist, so viel Bitcoin brauchst du, um in 10 Jahren in Pension zu gehen. So. Ja, weil das ist offenbar das Ziel von uns allen, ist ja nur nichts tun. Ja, die Wahrheit ist, und das sagt der Stackhodler, der sich mit dem auch beschäftigt, ist sehr, sehr gut, du wirst draufkommen, du willst ja eh was tun. Und genauso sehe ich es. Ich glaube, dass du sehr wohl bereit bist, für Dinge, die du haben möchtest, das auch auszugeben. Ja, vielleicht versuchst du das Ganze über einen Kredit zu machen und dann tatsächlich das Fiat-System noch zu nutzen, um die Bitcoin zu halten. Das kann dann sein, aber genauso kann es sein, dass du einfach, wenn du eine gewisse Menge hast, einfach was verkaufst. So wie du eine Villa. So, kennst du Hugh Henry,
ja,
der Asset Capitalist? Ja. Der ist mir so mal ganz kurz auf Twitter gefolgt und ist mir wieder entfolgt. Der hat auf Bitcoin immer gepfiffen. Ja? Und jetzt macht er Podcast, wo er sagt, ja, das Haus hier kostet irgendwie 30 Millionen, wenn ich das verkaufe und ich kaufe mir einen, dann habe ich 7 Millionen Euro Schulden, ist das geil, habe ich 7 Millionen Dollar Schulden, die muss ich zurückzahlen, dann brauche ich noch ein neues Haus, das kostet auch ungefähr 7 Millionen.
30 Millionen, das ist irgendwo in der Karibik, glaube ich.
Ja, irgendwo auf St. John's, irgendwas hat er, ja.
Und, St. Bath,
genau. Ja. Und dann 10 Millionen stecke ich, und 10 Millionen stecke ich in Bitcoin. So, das ist sein neuer Plan. Ist schon geil.
Ja, also habe ich jetzt nicht verfolgt. Ja, Hugh Henry bin ich immer, ich schätze, und der hat ja auch 2008 ist ja eigentlich groß rausgekommen, ja, mit seinen ganzen Sagen von den Champagne Socialists und so weiter.
Ja.
Schon ein cooler Typ. Aber was mich ein bisschen sowohl an der Gold- als auch an der Bitcoin-Szene auch stört, ist so dieses extrem Frugale. Ja? Ich schaue jetzt, dass ich ganz viel stacke, ja, und dann lebe ich komplett minimalistisch, ja, und mache überhaupt nichts, weil wenn ich jetzt irgendwie was verkonsumiere, ja, dann kann ich mal weniger Bitcoin oder weniger Gold kaufen. Das ist meiner Meinung nach vollkommener Schwachsinn. Da gibt es ein schönes Buch, das heißt Die with Zero.
Habe ich auch gelesen.
Ja, das hat mir echt gut gefallen. Ja. Ja, und deshalb hat es mir auch unser gemeinsamer Freund, der Markus Heid, der hat gesagt, er hat damals mit einem Bitcoin oder mit dem Gewinn aus einem Bitcoin hat er sich einen VW-Bus gekauft, ja, und hat damit wunderschön eine Investition in wunderschöne Erlebnisse mit seiner Familie. Ja.
Und das hat was mit dem Alter zu tun. Deswegen sind die Billionärs besessen von Longevity, weil sie oft, viele von denen werden wahrscheinlich erst mit 70 draufgekommen sein, scheiße, jetzt habe ich bis hier gearbeitet, habe 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden, aber was mache ich mit dem ganzen Geld? Mein Leben ist vorbei. Ja, und das ist, glaube ich, das ist schön, dass wir da jetzt hinkommen, weil das ist für mich auch ein Kern von dem, wo ich auch möchte, dass der Podcast hingeht, neben Philosophie, neben all den Dingen, diese Fragen auch zu erörtern, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, vor allem auch für die Leute, die jetzt noch vielleicht ein bisschen jünger sind, aber auch die Älteren. Wir sind ja so dazwischen. Wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, so alt sind wir ja noch gar nicht. Ja? Aber natürlich, wenn du jetzt 25 bist, sind wir schon ancient. Ja? Weil, erinnere dich, wenn du 25 warst, Leute bei 40 waren einfach langweilige Erwachsene, oder?
Ja, Nico, ich habe am Sonntag Fußball gespielt, heute ist Mittwoch, mir tut noch immer alles weh. Ja, es ist.
Also,
wir sind keine jungen Hupfer mehr. Aber das ist ja auch, ich meine, das muss man natürlich so auch akzeptieren. Ja, und das hat auch seine Vorteile, klarerweise.
Aber da kommt man dann eben, ja, ich bin ja Golfer, ich sage immer, wenn du über 40 bist, die Back Nine des Lebens. Ja, und wenn du das checkst, ja, dass du wahrscheinlich schon über der Hälfte deines Lebens bist, und dann musst du es, okay, und das Frugale kommt wahrscheinlich daher, in meinen Augen, dass du sagst, naja, das ist eine Überreaktion auf den Fiat-Konsumismus und die Schulden, das ist so wie Veganismus. Ne? Das ist Gottes Willen, ich möchte niemanden beleidigen, ja, weil die meisten Frugalen essen auch nur Fleisch, aber es ist eine Überreaktion, ich verstehe die auch und ist ja auch nichts Schlechtes. Mein Gott, dann fährst du halt deinen Konsum und deine Bedürfnisse runter, aber ich sage auch, egal ob das Bitcoin ist, ein Aktiendepot oder ultimativ auch Gold, es ist eine Zahl auf einem Bildschirm. Es ist Kapital, das darauf wartet, dass du etwas damit tust und nicht unbedingt nur es vermehrst, weil auch Geld hat wahrscheinlich irgendwo einen abnehmenden Grenznutz. Muss es haben.
Das ist, ja? Ja. Das ist gespeicherte Energie. Ja. Das ist es im Endeffekt. Ja.
Also ökonomische Energie.
Ja, Lebensenergie würde ich vielleicht sogar sagen. Ja. Gespeicherte Lebensenergie.
Genau, und Bitcoin und auch Gold speichert diese Lebensenergie deutlich besser als alle anderen Dinge. Und deswegen findest du in dieser Szene, in dieser Branche sehr viel Optimismus und sehr viel Datendrang, aber eben auch diesen Subsektor, der sagt, ah, ich muss aber zuerst noch mehr und so. Verstehe ich, aber es hat was mit dem Alter zu tun. Du kannst ja gar nicht, wenn du anfängst, eine Familie aufzubauen, so, du wirst ja automatisch
konservativer.
Du expandierst auch automatisch. Du musst mehr Geld ausgeben.
Naja, das.
In absoluten Zahlen.
Ja, ja, nein, aber ich glaube, generell, ich meine, du bist als Junger, bist du tendenziell halt radikaler, was deinen Lifestyle betrifft, ja, was irgendwie deine Zeitpräferenz betrifft. Ja. Du lebst halt im Jetzt, du planst jetzt nicht großartig, du hörst wahrscheinlich andere Musik, du kleidest dich anders, ja, du investierst anders, wobei du hast eigentlich nichts zu investieren in dem Alter. Ja. Und dann, sobald du irgendwie Familie gründest, ändert sich das. Ja, du wirst tendenziell konservativer, ja, du wirst wahrscheinlich andere Musik hören, ja, du wirst dich anders kleiden und du wirst auch anders finanziell planen. Ja, du denkst dann halt eben nicht nur an die eigene Pension, sondern auch mal den Kindern ein bisschen etwas weiterzugeben. Und ich glaube, das beeinflusst die Risikotoleranz schon massiv. Ja. Und ich kenne dann auch, also es ist ja jetzt keine Einbahnstraße, ja, vom Goldcamp ins Bitcoin-Camp. Ja. Ich kenne auch viele Bitcoiner, die man dann plötzlich auf Goldkonferenzen sieht, ja, die dann eben sagen, okay, ich habe noch jede Menge Bitcoin, ja, aber ich möchte jetzt eben auch einmal ein bisschen Gold kaufen, ja, weil eben die Wohle vielleicht geringer ist, ja, oder weil ich etwas Haptisches habe. Ja. Also ich glaube, das ist schon auch, wie gesagt, eine gewisse Funktion des Alters, eine Funktion der Zeitpräferenz. Wofür spare ich eigentlich? Ja? Warren Buffett würde wahrscheinlich, wenn man jetzt fragt, willst du dein ganzes Vermögen hergeben oder wärst du lieber 20 Jahre alt? Spannende Frage. Ja? Wahrscheinlich wäre lieber 20 Jahre alt.
Du meinst, würdest du dein ganzes Vermögen behalten?
Na, hergeben. Also im Tausch gegen die Jugend.
Ja, genau, weil du hast gesagt, würdest du es hergeben oder wärst du lieber 20
Jahre
alt?
Ja, ja, Entschuldige.
Im Tausch gegen die Jugend. Ja, ja, gut. Ich meine, das ist, aber das sehe ich ja auch eben, das gibt's ja, das ist ja jetzt auch einfach ein Trend. Da gibt es diesen Typen, der meiner Meinung nach nicht sehr gesund aussieht, aber angeblich hat er sein biologisches Alter.
Brad Johnson, oder?
Ja, also, dieses Longevity-Ding, ja, das ist ja für mich eine logische Konsequenz dessen, dass du quasi jetzt. Es gibt diesen Subsektor, es ist nicht nur Bitcoin, es gibt diesen Subsektor Menschen, denen es besser geht, trotz Fiat-System. Das sind meistens die nah an dieser technologischen Deflation dran sind. Ja? Also das beste Beispiel ist Jeff Bezos. Jeff Bezos profitiert von allem gleichzeitig. Ja, Internet, ja. Der Deflation, der Inflation, alles. Alles geht zu Jeff. Am Schluss kriegt Jeff Bezos. Ja? Und der hat auch natürlich in seinen jungen Jahren hat er verzichtet auf andere Dinge und auf seinem Schreibtisch, sein Schreibtisch war eine Tür und also quasi auch Survivorship Bias. Es gibt viele Jeff Bezos, die gescheitert sind. Aber und die Leute denken jetzt über Longevity nach und so weiter und das ist ein interessanter Punkt, mit dem ich mich ehrlich gesagt noch nicht so viel beschäftigt habe, weil Seneca sagt halt, du kannst alt sein und trotzdem nicht gelebt haben. Ja,
ja, damit hat er recht. Dieser Brian Johnson, ja. Ja, der lebt ein schreckliches, in meinen Augen ein schreckliches Leben, ja,
ja,
wo alles komplett überoptimiert ist, ja, und er gar nicht rausgehen darf, ja, weil die Sonne so böse ist, ja, und aber wurscht, ja, nein, also eigentlich wollten wir ein Streitgespräch machen, Nico, es sind jetzt noch nicht wirklich die Fetzen geflogen.
Hast du ein Argument gegen Bitcoin? Ein ernsthaft, wir können ja durchaus.
Ich glaube, und da muss ich dann jetzt auch Mut zur Lücke beweisen, und ich glaube, mit jedem Tag, wo wir Bitcoin an den Märkten sehen, wird dieses Argument schwächer. Auf der technologischen Seite, ja, ist halt einfach der Track Record jetzt noch nicht wahnsinnig lang.
Ja.
Das ist so, ja. Und ich bin viel zu wenig Techniker, ja, dass mich da das wirklich übernasern könnte, ja, dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit sage, das ist legit, ja.
Mhm.
Das traue ich mir einfach nicht zu sagen, ja, weil ich mich technologisch zu wenig auskenne. Das wäre für mich jetzt das einzige Gegenargument.
Du bist aber trotzdem mein zweitliebstes Zitat von Hunter S. Thompson ist, buy the ticket, take the ride. Ja?
Ja.
Also du bist schon dabei, also sowohl privat als auch mit der Firma.
Naja, ziemlich all in im Sound Money Camp, ja, ja, sage ich einmal. Aber Nico, ich verstehe jetzt auch nicht im Detail, wie ein Auto funktioniert oder ein Handy. Ich verstehe es von den Prinzipien her, aber ich könnte es jetzt nicht nachbauen. Ja? Und ich kann es dir auch nicht im Detail jetzt wirklich erklären. Ja? Ich kann es meinen Kindern erklären. Ja? Also ich glaube, ich habe die Grundprinzipien verstanden. Aber ob jetzt der Quantencomputer kommt, ja, und dann Bitcoin plötzlich obsolet ist, ja, ich kann es jetzt nicht ausschließen. Auf der anderen Seite, ich sage dann immer, wenn der Quantencomputer kommt, ist wahrscheinlich Bitcoin meine geringste Sorge, ja, weil dann wird sowieso alles gehackt, ja, angefangen von den Energiesystemen über Finanzwesen.
Also ist, so wie ich es verstanden habe, ist Bitcoin da schon in einem gewissen Sinne singulär vulnerabel, okay, weil es beim Quantencomputer eben, weil bei Bitcoin geht es um diese Verschlüsselung und der Quantencomputer ist da die Gefahr. Aber weiter gehe ich jetzt auch nicht, weil da endet auch mein Ding. Ich glaube, was wir hier erleben, ist ja auch, dass quasi in der im Lebenszyklus von Bitcoin, natürlich, wer sind die Ersten? Wer waren die ersten Adopter? Das waren die, die wirklich den Code lesen, verstehen und das alles mit einer ökonomischen Expertise eben noch verbinden konnten. Ja? Manche von denen sind dann auch wieder sozusagen abgefallen, weil sie gesagt haben, ja, aber Cardano, Ethereum, weißt du, die sind dann in diese technologische Falle getappt, ohne die ökonomische zu verstehen. Und wir sind halt ein bisschen später gekommen, weil wir das ökonomische, institutionelle vielleicht ein bisschen besser verstehen. Dafür haben wir Lücken. Ich habe Lücken, was das Technische betrifft. Ich glaube, der Beweis liegt in diesem, wie heißt der Lindy-Effekt oder ist es der Streisand-Effekt? Nein, der Lindy-Effekt. Es ist jetzt gestern da gewesen, also ist die Chance gestiegen, dass es morgen auch wieder da ist und mehr haben wir nicht. Mehr hat man aber vielleicht im Leben auch nie. Weißt du, jetzt sind wir eh schon so philosophisch. Welche Sicherheit, weißt du, wir sind aufgewachsen mit der Sicherheit, als ich habe sie in meinen Folien drinnen, ja, die Kronenzeitung aus dem Jahre 1994, die kein Europageld, D-Mark und Schilling bleiben, ja, das war damals die Schlagzeile, ja, das war die Sicherheit, die man uns damals vermittelt hat, ja, und Pustekuchen, ja, und das ist halt der Punkt, und ich glaube gerade, vielleicht auch, weil du gesagt hast, wegen der Unternehmertum und so, man muss die Unsicherheit fast schon embracen, also das ist die Welt, in der wir heute leben, und diese Volatilität birgt auch Chancen und nicht nur Gefahren, und diese Mentalität der Nachkriegsjahre, Stabilität, Sicherheit, Schrebergarten, ja, Gartenzwerg, Labrador, Leasingauto, Zeit im Bild, dann Pension und dann sterben so. Ne? Das wollen die Leute heute auch nicht mehr.
Ich würde es nicht so pauschal sagen.
Du hast eh recht.
Also,
du hast eh recht.
Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Bubble leben, ja, die noch immer relativ klein ist, ja, und dass die Dinge, die für uns das Normalste der Welt sind, ja, sind für 99% der Leute noch immer komplett verrückt. Ja. Und vielleicht ist es jetzt für 2, 3, 4%, ja, die öffnen sich diesem Thema, ja, aber wie wir schon vorher gesagt haben, es ist ein bisschen so wie bei The Big Short, ja, wo halt Michael Burry, Steve Eisman, die wurden ja nicht ernst genommen. Ja. Das waren Hinterwäldler, das waren Underdogs. Und dann irgendwann gab es eben den Moment, wo immer mehr gecheckt haben, okay, vielleicht tut sich da doch etwas im Subprime-Markt und vielleicht hat das Konsequenzen. Und viele konnten es dann auch nicht durchdeklinieren. Und das war ja eigentlich das Brillante, dass sie eben dann wirklich gesehen haben, was sind die nicht nur First-Order, sondern Second- and Third-Order-Effekte. Ja. Und was hat das dann eigentlich für Konsequenzen auf meine Counterparty? Also liege ich vielleicht richtig, aber vielleicht ist dann meine Counterparty plötzlich Ex, ja, und ich bekomme die Kohle nicht ausgezahlt. Ja. Das ist eigentlich das Spannende. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt eben an einem Moment angekommen sind, wo viele Leute vielleicht können sie es auch gar nicht in Worte fassen, ja. Vielleicht ist das ein bisschen so eine Emotion, ein Gefühl. Aber es sind immer mehr Leute, die irgendwie checken, okay, vielleicht liegt es doch am Geldsystem. Ja? Vielleicht hat Gold, das jetzt da irgendwie so in einer Tour steigt. Ja? Ich meine, letztes Jahr waren wir bei $2,300, jetzt sind wir bei $3,300. Bitcoin steigt irgendwie auch schön dahin, ohne jetzt irgendwie die große Mania zu sehen und die große Euphorie. Ich glaube schon, dass diese Bullenmärkte, diese Sound-Money-Bullenmärkte,
ja,
die werden erwachsen, ja, die sind etablierter und jeder kleine Dip, was ist eine Korrektur, ist im Endeffekt nur eine Phase, wo verkauft wird und aber wo wahnsinnig viele Leute an der Seitenlinie sind und wahnsinnig viel Kapital, das nur darauf wartet, einzusteigen und diesen Dip zu kaufen. Ja. Also insofern, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass unsere Bubble jetzt, das ist noch immer sehr bubbly, ja, es wird vielleicht größer, aber wenn wir jetzt vor 15 Jahren da gesessen wären, ich kann mich gut erinnern, wie wir uns in einem Kaffeehaus in Wien gesehen haben und dieses erste Interview hatten, und wenn wir skizziert hätten, was da alles passieren wird, ja, auf der Makroebene, ja, und wo dann vielleicht irgendwie so Austrian Economics stehen wird, ja, und das Bewusstsein über das Geldsystem und libertäre Gedanken. Wir hätten gedacht, das muss mega groß sein. Und auf der WU Wien werden irgendwie alle Keynesianer gekübelt, ja, und es wird nur noch Mises und Rothbard gelehrt. Da sind wir noch ein Stückchen entfernt.
Nein, du hast recht. Und ich möchte mich auch, ich möchte das auch gleich wieder korrigieren, als was ich vorher gesagt habe, weil ich gesagt habe, die Leute wollen Haus, Auto, Garten. Das ist natürlich genau das, was sie wollen. Das nicht mehr. Das ist genau das, was sie wollen. Ja, ich glaube, sie bekommen es nicht mehr im Fiat-System. Sie bekommen es, wenn sie wollen, im Sound Money-System, im Bitcoin-System. Aber es gab da vor 2 Jahren Ö3, der Radiosender macht jedes Jahr eine Umfrage, eine Jugendumfrage. Und das ist mir im Kopf geblieben. Das geht, die befragen nämlich Zehntausende junge Menschen, also wirklich riesiges Sample, ja. Und das ist im Standard und unserer linksliberalen Zeitung, nennen wir es mal so, gelaufen unter Was ist bloß mit der Jugend los? Ja, hat sie sich, das hat, ich kenne die Autorin, eine richtige Boomer-Autorin, hat gemeint, ja, was ist los mit der Jugend? Also die interessiert sich viel zu wenig für Klimawandel und Toleranz und was auch immer. Und dann hat sie aufgelistet, für was sich die fürchterliche Jugend wirklich interessiert. Weißt du, was die Jugend sich wünscht? Ich habe es ihr vorher schon gesagt, nur habe ich mich geirrt. Haus, Auto, ja. Urlaub, Familie, Kinder, Fleisch essen. Fleisch essen, ja, Fleisch essen. Ja, ist wirklich, kommt vor in der Liste, ja. Den Griller wollen sie sich nicht nehmen. Also deswegen, ja, da muss ich mich echt korrigieren. Ich habe gemeint, es wird immer schwerer, das zu bekommen und man muss neue Gedanken entwickeln, aber in Wahrheit, die große Masse möchte natürlich genau diese Dinge und möchte in Ruhe gelassen werden. Eigentlich auch mit, wie funktioniert das Geldsystem und wie funktioniert das Auto und wie funktioniert die Politik, weil vielleicht ist das auch der schlauere Zugang. Ich weiß es nicht.
Ja, man muss sich halt immer mehr abstrudeln, ja, und um all diese Ziele zu erreichen. Ja. Man muss dann halt, die Kinder bleiben dann halt bis 5 am Abend im Kindergarten, ja, weil ich es sonst irgendwie nicht schaffe. Ja. Mhm. Vielleicht muss ich wie auf einem Laufband, das mit 16, 17 km/h läuft, ja, wenn ich mal ein bisschen langsamer mache, ja, dann haut es mich runter. Ja. Also ich glaube, so dieses Rad, das sich immer schneller dreht, ja, ich glaube, das ist schon etwas, das viele Menschen einfach verspüren, ja. Mhm. Aber eben, wie gesagt, eben die Wurzeln nicht wirklich adressieren können. Ja. Ja. Und deshalb sehe ich das auch durchaus zuversichtlich, was sich eben über die neuen Medien tut, ja, wie wichtig mittlerweile eben YouTube ist, ja, wie sich die Kommunikationskanäle verändert haben, wie schnell der Zugang, wie niedrigschwellig der Zugang ist zu Wissen. Das ist schon auch faszinierend und das erfüllt mich auch mit Hoffnung, muss ich sagen.
Ich meine, ja, klar, da sind wir dann vielleicht bei der AI. Ja. Ich meine, diese verbesserte Google-Suche quasi ist ja nur der erste Schritt, den wir jetzt sehen. Aber ist natürlich was anderes, ja. Wenn du bei Google eingibst, ja, Google Oldschool eingibst, warum habe ich das Gefühl, dass das Hamsterrad sich immer schneller dreht, ja, dann hast du noch jemanden gebraucht, der quasi für dich diese Antwort bereits vorbereitet hat und dir versucht, sie verpackt hat. Jetzt kannst du ChatGPT fragen und vielleicht kommt ChatGPT drauf, hey, es ist die Fiat-Inflation und hast du ja schon mal Bitcoin angesehen?
Ich glaube, da muss man Grok eher fragen. Das ist politisch irgendwie inkorrekter als ChatGPT.
Ist es das?
Ja, schon. Ja, ist ganz, ganz, ganz interessant. Ich habe das. Wir nutzen es natürlich auch fürs Schreiben, für die Recherche. Und da lustigerweise habe ich zuletzt mit Gemini bessere Ergebnisse erzielt. Grok finde ich ganz spannend. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen so das so der, weiß ich nicht, ein bisschen so der Bad Guy irgendwie unter den AIs. Und DeepSeek muss ich auch sagen. Also die Chinesen sind uns da, was das betrifft, doch auch einige Schritte voraus. Ich habe, meine Frau ist Juristin und wir haben dann einige gefinkelte juristische Fragen verschiedenen AI-Tools gestellt und DeepSeek war da immer am präzisesten.
Sehr interessant.
Ganz interessant.
Das ist sehr interessant. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe Grok, also was ich tatsächlich an AI schätze, ist, dass du deine Antwort, das bekommst, was du suchst, aber ohne den ganzen Schrott. Und zwar, da meine ich damit sowohl die ganze Werbung und die wollen dir was verkaufen auf den Websites bei Google, als auch der emotionale Schrott, der auf Twitter mitkommt. Mhm. Weil Twitter, ich lebe ein besseres Leben ohne Twitter. Ja, ich schaue ab und zu rein und dann denke ich mir wieder, hey, das ist wie mentales Junkfood. Weil es ist auch, und auch, das ist auch das Niveau, leider Gottes, von den Dingen, die geteilt werden, ist teilweise einfach unterirdisch. Und immer, es geht immer um diese emotionale Reaktion, um dich reinzuziehen. Das sehe ich auch natürlich bei YouTube und so weiter, aber bei Twitter hast du halt immer gleich das Gefühl, du musst mitmachen und was sagen und so, und dann bist du drinnen. Und das gilt aber natürlich auch für Nachrichten, also auch Zeitungen wollen dich mit der Emotion packen, und wenn du die Nachrichten oder die Informationen über AI degenerieren lässt, dann nimmst du ein bisschen diese Emotion raus. Das heißt, zum gewissen Grad ist diese Sterilität von AI auch in der Sprache ist für mich fast ein Feature. Und wir werden ja sehen, wo es hingeht. Ich glaube schon, dass du wirst halt, was die Nachrichten betrifft, was die Medien betrifft, ist das eine gewaltige Herausforderung. Die nächste. Ja, weil du wirst in der Früh, stehst auf und du fragst ja nicht ChatGPT, sag mir die neuesten Nachrichten, und sagst, sag mir, was mich interessiert. Der weiß ja, dann kennt ja deinen Kalender, deinen Tag, wo du gerade mental bist, was du gestern am Abend dir angesehen hast, und stellt dir ein minütlich aktuelles Programm zusammen.
Du, ja, ich sehe es so wie mit allen Medien. Ja, du kannst das nutzen, um dich smarter zu machen. Du kannst ChatGPT oder was auch immer als persönlichen Tutor verwenden, sagst halt, ich bin eine halbe Stunde im Auto, erklär mir dieses oder jenes Thema, den 30-jährigen Krieg, 15, den Goldstandard, was auch immer. Ja. Du kannst aber auch den größten Schrott damit aufführen. Ja. Und da sind natürlich Kinder dann auch ganz interessant, wie intuitiv die auch die Technologien einsetzen. Und genauso ist es mit Zeitungen, mit Büchern, ja, mit Fernsehsendungen. Ja. Du kannst den größten Müll konsumieren, ja. Oder du kannst dich einfach bilden und du kannst was lernen. Und also insofern glaube ich, dass das Medium an sich zu verteufeln, ist vollkommener Schwachsinn. Ja. Es gilt im Endeffekt, der User muss entscheiden, wie er es nutzt. Ja. Und das ist dann halt auch, glaube ich, auch unsere Aufgabe, quasi ein bisschen so als Medienmenschen und aber auch Eltern, ja, das den Kindern auch irgendwie mitzugeben, ja, wie man es sinnvoll nutzt. Ja.
Das gilt natürlich nicht nur für AI, sondern auch für Bitcoin. Der User muss entscheiden, wie er es nutzt. Lieber Ronny, ich danke dir vielmals. Wir wollten einen Dialog oder ein Duell führen zum Thema Gold und Bitcoin und sind abgedriftet in philosophische Betrachtungen über die Zeitpräferenz, das Leben an sich und die Elternschaft. Aber das ist genau der Grund, warum ich solche Gespräche so schätze und warum ich mich freue, dass du heute hier bist und mit mir jetzt schon die zweite Folge aufgenommen hast. Ronny Stöffele, ich hau alle Links natürlich in die Shownotes, X, Incrementum, Ingobit Trust Report, etc. pp. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Danke, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.